Sind Kompromisse nicht eigentlich ein Auslaufmodell? Geht effektives Handeln nur noch mit Durchregieren, wenn wir drüber nachdenken? Und vor allem, wenn wir uns die öffentliche Debatte so anhören und Umfragen immer wieder einen wachsenden Zuspruch für den Wunsch nach einer richtig starken Hand zeigen, dann kann sich dieser Eindruck doch ganz schnell verfestigen. Auch in den Medien wird häufig das einseitige Durchsetzen als Stärke deklariert und diejenigen als besonders führungsstark beschrieben, die ihre eigene Position durchgedrückt haben. Auf der anderen Seite sehen wir, dass dann diese nicht so wirklich getragenen Kompromisse nicht besonders lange halten. Was hat es also mit Kompromisskompetenz auf sich? Brauchen wir die nicht trotzdem in freien Gesellschaften wie Demokratien? Und zwar nicht nur in den Parteien, sondern auch im Bürgersein und Bürgerinnensein? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Julia Reuschenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Parteienforscherin mit einem großen Interesse daran, wann Menschen wie entscheiden und sich in Kompromissen auch dann gesehen fühlen, wenn sie nicht ihrer Ausgangsmeinung entsprechen. Denn da wird es erst richtig interessant. Mein Name ist Maya Göpel, ihr hört Neudenken, den Podcast von Mission Wertvoll und heute zum Thema Kompromisse und warum sie weder faul noch schwach sein müssen. Sehr herzliches Willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf. Hallo Maya.
Liebe Julia, ich stelle dich jetzt einfach mal mit deinem wissenschaftlichen Hintergrund vor, weil wir ja immer so nerdig SozialwissenschaftlerInnen dazu einladen, so zu sprechen, dass die Allgemeinheit überlegt, ach guck mal, Sozialwissenschaften haben auch was anzubieten zu der Interpretation der Welt und wie wir besser sie verstehen können und unterscheiden sich auch von reiner Meinung. Du bist eben in Politikwissenschaften ausgebildet und jetzt von der Berliner Uni gerade, habe ich gehört, im Dezember nach Hamburg gewechselt.
So ist es, genau.
Bleibst aber deinen Themen treu.
Ja, genau. Ich arbeite weiter insbesondere zu Parteien, Wahlen und politischer Kommunikation. Und wenn man mit den drei Themen sozusagen sich bewegt, dann arbeitet man natürlich auch immer zur Demokratie, weil das ja alles sozusagen Grundkonstanten dessen sind, was unser System auch ausmacht.
Ja, und spannend fand ich die Kombination an Themen. Ich mag das immer gerne, wenn Menschen mehrere Brillen sich aufgesetzt haben in ihrem Werdegang, weil man dann merkt, dass die Bereitschaft zu unterschiedlichen Perspektiven ausgesprochen ist und auch wahrscheinlich das Verständnis dafür, dass unterschiedliche Perspektiven in der Gesellschaft vorherrschen. Und bei dir war neben der Politikwissenschaft Soziologie, dieses Zusammenwirken und vor allem auch Geschichte mit dabei.
Ja.
Warum hat dich das interessiert?
Ich muss jetzt dazu sagen, also kleine Brücke, ich habe ursprünglich mal mit Jura angefangen, als aus dem Abi kam und habe dann, das ist sozusagen schon die erste Erklärung, aber während des Jurastudiums gemerkt, dass dieses logische Denken im weiteren Sinne, dieses sehr eng geführte Denken, was JuristInnen im Studium lernen, gar nicht meins ist, sondern dass mich vor allen Dingen die Teile des juristischen Studiums interessiert haben, die im Grunde diese historischen oder politikwissenschaftlichen Fragen adressiert haben. Also was ist eigentlich Macht? Wann ist ein Staat? Warum halten sich Menschen an Regeln, an Gesetze? Wann hören sie damit auf? Warum werden Menschen kriminell? Also eher so übergeordnete Fragen. Und damals in Bonn, da habe ich studiert, war es so, dass man in der Politikwissenschaft auch historische Module belegen musste, also in der Geschichtswissenschaft. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass mich gerade diese Schnittstelle, wo beide Fächer zusammenkommen, besonders interessieren, weil die Geschichtswissenschaft etwas macht, was die Politikwissenschaft nicht so häufig tut, sage ich mal diplomatisch. Sie schaut auf lange Linien. Sie fragt im Grunde nach Prozessen. Sie lässt auch Dinge erstmal bewusst einen Moment liegen, bevor sie sie sich anschaut. Die lebensweltliche Übersetzung sind sowas wie Archivsperrfristen, dass man sagt, ich lasse das erstmal 30 Jahre im Archiv und dann schaue ich drauf, wenn sozusagen der Gegenstand erkaltet ist, wenn er nicht mehr
gut gereift,
so Feuer hat. Genau. Und die Kombi fand ich total spannend und habe dann eben auch an der Schnittstelle beider Fächer promoviert und Stichwort Perspektivvielfalt auch mal eine ganze Zeit lang außerhalb der Uni gearbeitet, was, glaube ich, für die Frage, wie man Gesellschaften wahrnimmt, auch nicht ganz so verkehrt ist.
Ja, wir nennen das ja dann gerne das Transdisziplinäre in der Transformationsforschung.
Hast du sehr schön gesagt.
Dieses vom Schreibtisch wegzugehen in die reale Welt und dann zu merken, da menschelt es sehr.
Ja, total. Und da sind eben, also ich bin ja auch ein Mensch, du auch erfreulicherweise, auch wir menscheln ja. Also sobald ich mein berufliches Setting verlasse, bewege ich mich ja auch anders in der Welt. Ich bin auch Bürgerin, ich bin auch besorgte Bürgerin manchmal, um einen schwierigen Begriff mal aufzugreifen. Ne? Also wir schauen alle auch durch diese menschelnde Brille auf die Dinge. Und mir war immer wichtig, dass ich das beibehalte und diese Perspektiven immer wieder reinziehe in das, was ich tue beruflich. Und ich mache das zum Beispiel auch, und ich weiß, du tust das auch, viele tun das, das ist wichtig, ich bin damit ja gar nicht alleine. Zum Beispiel, indem ich viel auch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen arbeite, bewusst auch dahin gehe, wo vielleicht kleine Vereine oder so mich einladen und sagen, haben Sie Lust, mit uns mal über irgendwas dieser aktuellen Themen zu diskutieren und zu sprechen? Und ich tue das zum Beispiel auch, indem ich versuche, da, wo ich herkomme, oft zu sein. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz, wo wirklich wenig Menschen leben in Relation zu Berlin.
Ja, genau.
Genau, und auch eine ganz andere Art von Bundesland, sehr ländlich geprägt. Und das ist, glaube ich, gut, es erdet, dass man zwischendurch immer wieder sich auffordert, auch diese Perspektiven einzunehmen. Und ich merke schon, dass ich da manchmal auch ein bisschen Berlin verwöhnt bin. Oder jetzt dann auch Hamburg verwöhnt. So die Frage, ach, wieso ist denn hier der Supermarkt schon zu? Kann doch wohl nicht sein. Und man merkt, wie selbstverständlich einfach eine bestimmte Art des Lebens in großen Städten ist. Und das versuche ich, so gut es geht, immer auch diese anderen Fragen und Perspektiven auf die Welt mitzunehmen.
Also so lange Linien, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist ja dieses Groß ist sicherheitsversprechend und wird so mit Stärke gleichgesetzt. Es scheint sich ja gerade so Bahn zu brechen. Ne? Also so die großen Städte als Zentren der wirtschaftlichen Macht, die großen Länder als die, die den anderen jetzt zunehmend ohne Rücksichtnahme vorgeben, was für die noch möglich ist oder nicht. Würdest du sagen, dass sich die Kompromissfähigkeit oder Orientierung über die Zeit, wo du dich damit beschäftigst, dass das schwieriger geworden ist? Also Thema Populismus, Polarisierung. Seit wann, würdest du denken, hat das vielleicht so ein bisschen verloren an Charme, dass man sich kompromissbereit zeigt?
Die Frage ist ja, auf wen wir schauen. Ne? Also Gesellschaft hat ja verschiedene Systeme. Wenn wir auf die Politik schauen, Menschen, die Politik machen, dann würde ich sagen, sehen wir schon, dass in den, wie lange wird man das zurücknehmen? Vielleicht in den letzten 10 Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen früher, 10 bis 15 Jahre, so eine Art, ich sag mal, eine Unduldsamkeit Einzug gehalten hat. Also das, so dieses, was Kompromisse einem ja abverlangen, dass es länger dauert, dass man sich Mühe geben muss, dass man verhandelt, dass man mehrere Schleifen dreht, bis man endlich mal zu einem Ergebnis kommt, dass das zunehmend als lästig empfunden wird, als anstrengend. Und es gibt immer noch sehr viele, die für das Gegenteil werben. Aber natürlich haben die Phänomene, die du gerade schon angerissen hast, also erstarkende populistische Einstellungen, erstarkende populistische Parteien, auch extremistische Parteien in Teilen. Aber auch zum Beispiel, sie war auch schon Thema in vielen deiner Podcast-Sendung, Individualisierung der Gesellschaft, Diversität. Natürlich zahlt das alles ein auf die Frage, wie komplex wird denn eigentlich Kompromissfindung? Wenn wir auf die Gesellschaft schauen, auf Bürgerinnen und Bürger, würde ich sagen, müssen wir in Deutschland so ein bisschen schauen, dass wir die Befunde gut einordnen. Also die Forschung zeigt auch im internationalen Vergleich, zum Beispiel zu Italien, Frankreich, Großbritannien, anderen Ländern, dass Kompromisse auch in Deutschland jetzt nicht den sensationell besten Ruf haben, aber er ist bei uns immer noch ein bisschen besser als anderswo. Also Menschen wünschen sich schon, und da gibt es jetzt auch jüngere Zahlen aus den letzten 1,5 Jahren, gerade im Kontext der letzten Bundestagswahlen, dass Parteien zum Beispiel kompromissfähig sind, dass PolitikerInnen Kompromisse machen sollen. Sie befürchten auch in einer Mehrheit, dass das nicht mehr klappt. Also sie sorgen sich vor dem Zustand. Ja. Aber wir sehen schon auch, dass etwas zunimmt, und zwar eben gerade bei Menschen, die populistische Einstellungen haben oder deren populistische Einstellungen besonders aktiviert wurden in den letzten Jahren. Nämlich, dass man den Eindruck hat, durch Kompromisse können quasi die wahren Probleme nicht gelöst werden. Also Kompromisse sind Prinzipienverrat, sind im Grunde ist alles faul, das ist alles unehrlich. Und diese Gruppe ist größer geworden. Und die kann man in Deutschland auch sehr klar, insbesondere dem Elektorat, also der Wählerschaft der AfD, zurechnen. Und das ist natürlich was, das kann uns nicht egal sein, wenn wir auf aktuelle Umfragedaten schauen, so volatil die ja auch sind, immer noch lange hin bis zu den nächsten Wahlen, Landtagswahlen oder ähnliches. Aber wenn wir wissen, dass in dieser Gruppe dieses Verständnis, dass Kompromisse konstitutiv sind für die Demokratie, dass sie wichtig sind, zunehmend abgelehnt wird, dann muss uns natürlich die Frage beschäftigen, können wir das ändern oder wie können wir zumindest verhindern, dass es nicht noch mehr Menschen werden, die diesen Eindruck teilen.
Mhm. Da gehen mir zwei Sachen durch den Kopf, wo ich total gerne deine Sicht nochmal hätte. Nämlich einerseits natürlich, wir am Anfang zumindest, weil dies Ganze in den ostdeutschen Bundesländern ist die AfD stärker, weil sie sich weniger gesehen fühlen. Weil im ländlichen Raum, du sprachst das an mit Rheinland-Pfalz, die Läden nicht so lange aufhaben, der öffentliche Nahverkehr nicht mehr so funktioniert, die kulturelle Angebote zurückgeschraubt werden. Also dieses Gefühl von zurückgelassen werden bis hin zu Migrationsmustern weg, hin zu anderen Ecken und Teilen Deutschlands. Das ist ja erstmal so das Gefühl, die Kompromisse, die, und dann kommt gerne dazu, die da oben machen, aber das hört man viel aus den Kommunen ja auch, die in Berlin haben überhaupt kein Verständnis mehr dafür, was bei uns passiert. Also diese Sprachlosigkeit, die da so ein Stück weit stattgefunden hat. Aber auf der anderen Seite ist es dann aus meiner Sicht auch so ein bisschen gekippt, dass ich mich immer kompromissloser gebe, um immer mehr zu fordern. Auch egal, ob das jetzt tatsächlich vielleicht gesamtgesellschaftlich mehrheitlich Zustimmung finden würde. Dann wird ja gerne so getan, als wären 25%, was schon viele sind, die Mehrheit, das Volk. Also es hat so beides, ne? Dass Kompromisse, wenn die nicht wirken, und Kompromisslosigkeit dann aber als ein Moment, wie ich aus so einer Ohnmacht rauskomme. Hast du da eine Sicht drauf,
wie also, du das einschätzt? Ich fange mal mit dem zweiten an, dieses Gefühl, dass, also jetzt gilt's, ne? So dieses, die Faust auf den Tisch und jetzt werden hier keine Kompromisse mehr gemacht, jetzt sage ich hier, wo es lang geht. Hat ja was total Verlockendes. Und ich glaube, was total wichtig ist, jetzt fernab erstmal der Frage, wer vertritt denn solche Einstellungen, ist, dass man sich klar macht, auch du und ich, auch alle Menschen sind potenziell dafür anfällig. Also in schwierigen Situationen, in Situationen, die uns, in denen wir uns als ohnmächtig empfinden, als ausweglos, in denen man das Gefühl hat, nichts bewegt sich, alles ist irgendwie festgefahren, ist diese Idee, dass jemand kommt und sagt, so, ich habe die Lösung, ich mache es jetzt, erstmal auch total attraktiv. Und sie ist attraktiver als derjenige, der kommt und sagt, hey, komm, wir setzen uns mal an einen Tisch. Wir reden mal alle in Ruhe. Wir tauschen mal unsere Argumente aus. Und man ahnt schon, oh Gott, wie viele Stunden werde ich an diesem Tisch sitzen? Und wenn doch jetzt mal jemand das endlich machen würde, das wäre doch auch nett. Dann kommen wir wenigstens mal weiter. Also ich glaube, das ist total wichtig zu sehen. In dem Gefühl ist das erstmal was sehr Menschliches. Die Frage ist halt bloß, was macht das eigentlich mit Gesellschaft, wenn man auf diese Art und Weise, und das ist ja im Grunde das, was du ansprichst, Politik macht.
Ja.
Und in der Demokratie würden wir ja immer sagen, du hast gerade den Begriff der Mehrheit benutzt. Demokratie ist vor allen Dingen auch Minderheitenschutz. Und sie lebt aber von dem belastbaren Eindruck, dass Menschen mal das Gefühl haben, sie gehören zur Mehrheit, mal aushalten müssen, dass sie zur Minderheit gehören, aber immer den Glauben daran behalten, dass sich das auch wieder ändern kann, dass man auch wieder in die andere Gruppe geht.
Dass es offen bleibt, ne?
Genau. Ja. Und wenn ich dauerhaft das Gefühl habe, ich bin in einer Minderheit, ich werde nicht gesehen, meine Lebensperspektive kommt nicht ausreichend vor, dann passiert eben häufig das, was wir unter Radikalisierung auch im weiteren Sinne verstehen würden, dass diese Unduldsamkeit, habe ich es eben genannt, sozusagen sich auch verfestigt in solchen Einstellungen. Man sagt, nee, ich will hier nichts mehr aushandeln, ich will hier auch keinem mehr entgegenkommen, ich will jetzt, dass einfach mal das gemacht wird, wie ich die Dinge sehe. Und da muss man ehrlicherweise sagen, haben wir zu Kompromissen ziemlich wenig empirische Forschung. Also ich kann eine Menge dazu, und wir kommen bestimmt noch drauf, sagen, wie viel Prozent der Menschen in repräsentativen Umfang Kompromisse gut finden oder wichtig oder was auch immer. Aber was Menschen eigentlich unter Kompromissen verstehen, das ist nicht so gut belegt, ehrlich gesagt. Dazu gibt es sehr, sehr wenig Forschung, weil man könnte ja auch den Verdacht haben, dass bei den Gruppen, die du gerade so angesprochen hast, ein anderes Problem eine Rolle spielt, nämlich dass sie Kompromisse an sich schon ziemlich gut finden.
Solange sie ihnen entsprechen.
Genau, ja. Solange es womöglich aber um was ganz anderes geht. Und ich glaube, damit, mit dieser Frage müssen wir uns viel mehr beschäftigen. Nämlich die Frage, was ist, also wenn ich, der Begriff ist nicht so catchy, klingt so ein bisschen bildungsmäßig, aber was heißt eigentlich Kompromisskompetenz besitzen? Ja. Also was kann ich denn dann eigentlich, wenn ich das habe? Und da, glaube ich, sind wir noch ziemlich dünn aufgestellt.
Ist das nicht aber auch, ich hatte das Gefühl, das war so eine populistische Umkodierung vom Verständnis von Demokratie, zu sagen, das, was jetzt zufällig eine Mehrheit in der Gesellschaft findet und dann fängt Mehrheit eben bei 25% an, muss sofort umgesetzt werden, sonst ist es keine Demokratie mehr, sondern es wird eingehegt. Und dann gab natürlich viele Rückmeldungen, sagen, also erstens, eine Mehrheit ist ja nicht bei 25% und selbst 50 muss man ja aufpassen, wie stabil das ist oder ob das eben durch Thema, wer kann die Agenda setzen, welche Informationen werden gestreut oder Desinformation. Sind dann die BürgerInnen überhaupt noch in der Lage zu sagen, ich entscheide mich in eine Richtung, von der ich ausgehe, dass sie dann auch mir dient? Das ist ja ein spannendes Verhältnis, auch wenn AfD-Effekte der Politik angeschaut werden, ganz viel. Man sagt, ja, aber die Wählergruppen würden gar nicht begünstigt von dieser Politik. Mhm. Also da braucht es ja anscheinend eine andere Motivation, diese Kompromisslosigkeit eben zu erklären, was wahrscheinlich viel mit dieser Ohnmacht zu tun hat.
Naja, populistische Einstellungen oder Menschen, die populistisch eingestellt sind, teilen, also haben ja so zwei Kernkonstanten, auf die sich auch die Forschung auch international relativ gut einigen kann bislang. Das eine ist, dass sie sagen, man denkt die Welt im Grunde in zwei Gruppen, also in einem Wir gegen die, und das übersetzt sich in Eliten, zu denen gehören natürlich PolitikerInnen, aber zum Beispiel auch WissenschaftlerInnen, MedienvertreterInnen, etablierte Menschen, die in einer Gesellschaft Rollen und Funktionen ausüben. Und sozusagen die einfachen Leute, das Volk auf der anderen Seite. Und der zweite Punkt, den wir immer nennen würden bei diesen Einstellungen, ist, dass dieses Volk eben von populistischen Akteuren als eine homogene Gruppe dargestellt wird. Mein Lieblingsbegriff dazu ist der sogenannte Wählerwille. Ja. Der Wähler hat entschieden. Und dann kommt die nervige Politikwissenschaft und fragt, sorry, wer ist jetzt eigentlich dieser Wähler, von dem ihr da alle redet? Weil wir natürlich sehen, dass das überhaupt nicht trägt, zu behaupten, da gäbe es so eine homogene Gruppe, die alles gleich sieht. Ne? Wenn man allein schon mal danach fragt, wer darf überhaupt wählen, wer ist zur Wahl gegangen, was macht es, wenn du ein unterschiedliches Wahlalter hast bei verschiedenen Wahlen. Und plötzlich ist der ganze Wählerwille sozusagen nur noch eine Chimäre, eine Konstruktion. Aber es ist eben eine Verlockung darin, zu sagen, da ist jemand, also es hat eine entlastende Funktion, glaube ich, für viele Menschen, wenn behauptet wird, sozusagen ist doch klar, was wir wollen und die da oben haben es nur nicht gecheckt. Mhm. Und das Problem ist, dass wir sehen in Einstellungsforschung Menschen, die dem politischen System und seinen Akteuren weniger vertrauen, und das tun eben Menschen, die populistisch eingestellt sind, unterstellen diesen Akteuren, dass ihr Handeln im Grunde wissentlich gegen die Bevölkerung gerichtet ist. Also man sagt, diese Eliten, die wirtschaften in die eigene Tasche, die sind im Zweifel einfach korrupt, oder zumindest tun sie Dinge sozusagen wissentlich gegen die Interessen ihrer Bevölkerung, für die sie eigentlich sozusagen sprechen sollen. Und das übersetzen diese Menschen auch in ihrer Wahrnehmung auf Kompromisse. Sie unterstellen nämlich dann den Kompromissen, die gefunden werden in der Politik, dass das gar keine guten Kompromisse sein können. Also die können gar nicht den Interessen der Bevölkerung dienen, sondern sie sind quasi, ich übersetze es mal ein bisschen lebenswertlich, Elitengemauschel. Mhm. Also die regeln da wieder irgendwas unter sich und in Wahrheit hat das mit uns gar nichts zu tun. Und diese Einstellung wieder aufzubrechen, also dafür zu sorgen oder sie sozusagen zu demobilisieren, also diese Aktivierung etwas zurückzufahren, ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil diese Menschen sich wechselseitig verstärken. Ich finde total gut, Aladin El-Malfalani hat das gerade in seinem neuen Buch dargelegt, Misstrauensgemeinschaften. Mhm. Der zeigt sozusagen, ich vertraue nur noch denen, die auch misstrauen.
Ja, die Schafe, die hinterher rennen, genau. Die Shitburger,
genau,
die
man, nur noch. Genau, sozusagen, man sucht nach den anderen, die auch misstrauisch sind. Und die bilden dann eine Vertrauensgemeinschaft miteinander. Und am ehesten würde man wahrscheinlich aus der Politik Sätze hören, wie wir müssen wieder mehr an den Leuten dran sein, wir müssen mehr präsent sein, müssen mehr vor Ort sein. Und da, du hast ja eben Ostdeutschland kurz erwähnt, ist gerade Ostdeutschland schon ein Wunderpunkt, weil wir tatsächlich sehen konnten in den letzten Jahren, dass die Parteien, die schon länger als die AfD dort etabliert sind, diese Länder tatsächlich nicht gut bespielen können. Also es sind kleine Landesverbände, es sind oft Flächenländer, die Wege sind weit und die Präsenz vor Ort, die Sichtbarkeit bei den Leuten war tatsächlich in vielen Teilen dieses Landes nicht mehr gut gegeben. Und sie hat eben, anders als der Westen Deutschlands, auch keine Strukturen, jetzt kommt die Historikerin durch, wo man sagt, naja, aber das war ja 40 Jahre lang gut und wenn es jetzt mal 3 Jahre nicht so gut läuft, ist es auch wurscht, ne? Also wo man sagen kann, da ist sozusagen so ein Erfahrungsraum, auf dem man aber aufbauen und so eine Delle auch mal gut wegstecken kann, den gibt es halt in Ostdeutschland bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie wir ihn im Westen haben.
Ja, aber das fand ich auch in dem Gleichwertigkeitsbericht so relevant, ne? Wirklich mal zu gucken, wie die Wahrnehmung der Menschen in ostdeutschen Bundesländern, und Süddeutschland findet sich ja immer super, ob es jetzt ist. Das ist total spannend, ne?
Also gilt oft auch für die zuständigen PolitikerInnen.
Aber, ja. Tatsächlich, habe ich auch wahrgenommen. Und dann aber zu merken, zum Beispiel so Stolzmomente mit, wir wachsen relativ besser und schneller, also das Bruttoinlandsprodukt steigt relativ schneller in den Bundesländern, in den ostdeutschen Bundesländern als im Bundesdurchschnitt. Das wären ja eigentlich so Momente, wo man sagen könnte, hey, hier passiert ja richtig was, aber das kommt überhaupt nicht durch.
Ja, das stimmt und das erleben wir ja ganz oft. Wir haben seit Jahrzehnten, das finde ich ganz spannend, weil das in den letzten Jahren so oft bemüht wurde, dieses Missverhältnis, dass die Menschen sagen, also mir persönlich geht's eigentlich ganz gut. Ne? Ja. So meine wirtschaftliche Lage, alles ganz solide. Und wenn man dann fragt, befürchten Sie denn, dass sich daran was ändern könnte jetzt im nächsten Jahr, dann sagen auch immer noch eine große Mehrheit der Leute, selbst in den Anhängerschaften solcher populistischer Parteien, nö, eigentlich glaube ich, das geht alles so weiter. Und dann sagt man, stell dir im Grunde vor, jemand sitzt zu Hause auf dem Sofa, erzählt dir das. Und dann sagt man, jetzt mach mal die Gardine weg und guck mal raus und sag mir, was du siehst. Und dann sozusagen beginnt die Hölle. Dann heißt es, oh Gott, das Land ist am Ende, meine Region ist abgehängt, hier wird alles nur noch schlimmer werden, das ahne ich schon. Und diesen Mismatch zwischen meine Welt versus die Welt da draußen hinterm Vorhang, das haben wir schon ganz lange. Das ist gar nichts, was erst in den letzten Jahren so krass aufgefallen wäre.
Silke Borgstedt hat aber, die hat in unserem Podcast Soziale Sicherheit genau diesen Graph mitgebracht. Das fand ich total spannend. Sie hat gesagt, das ist für mich die abgefahrenste Grafik, weil es sich weiter öffnet.
Genau, es ist mehr geworden, aber es ist eben nicht so, dass es immer ganz anders gewesen wäre, sondern wir konnten auch schon früher sehen, dass Menschen durchaus sich ihre persönlichen, sozusagen ihren kleinen Raum, in dem sie sind, als sozusagen sicherer, besser, gefestigter bewerten als die Welt um sich herum. Und jetzt komme ich zurück auf dein Bruttoinlandsprodukt. Ja. Da wollte ich eigentlich hin, gedanklich. Weil ich schon verstehen kann, also für dich und mich ist es, glaube ich, eine, oder für ganz viele auch, die zuhören, ist das ja klar, BIP, wenn das steigt, klingt doch super. Und wir haben sofort so ein Gefühl von, ah, da verändert sich was, da wird was besser. Aber die Abstraktion ist ja riesig. Also wie merke ich denn, dass hier das BIP steigt? Ich stehe im Supermarkt, mein Haarspray ist doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Auf dem Konto ist auch nicht mehr. Was will sie jetzt mit ihrem BIP? Und ich glaube, das ist eigentlich die wahre Aufgabe, auch wenn wir für Kompromisse werben wollen.
Also da ist Postwachstumsagenda eigentlich gefragt. Also haben wir mit Achim Truger tatsächlich auch darüber geredet. Dieses BIP sagt nichts über die Wohlstandsveränderung, vor allem über die Verteilungsfrage aus. Ne? Also Thema, wer nimmt sich von dem Zuwachs wie viel? Sind es die Eliten? Mhm. Oder kommt bei mir eben auch was raus? Ja, danke.
Ja, schön, und ich meine, wir hatten das bei der US-Wahl, ne? Also wo ja ganz viele nach dem erneuten Wahlsieg von Trump völlig konsterniert waren und gesagt haben, aber die Wirtschaftsstand, es hatte sich doch alles verbessert unter Biden, da gingen doch die Zahlen hoch, New Jobs und sozusagen das Bruttoinlandsprodukt stieg, aber wieso haben die Leute das nicht gesehen? Und das ist vielleicht die Brücke, die wir wieder mehr bauen müssen. Wie kann man das eigentlich übersetzen, also in die Lebenswelt von Menschen, und wo ist es überhaupt auch, Stichwort Wohlstandsverteilung, wo ist es tragfähig, diese Übersetzung, wenn wir gleichzeitig, das ist ja unser Thema, dafür werben wollen, dass Menschen Kompromisse als etwas Gutes sehen sollen. Ja. Also als etwas, wo es um Interessenausgleich geht, um Aushandlung. Ich glaube, da fehlt so eine Übersetzungsleistung momentan für ganz viele Menschen. Und zwar, und das ist, glaube ich, auch wichtig, nicht nur, wenn wir auf die Anhängerschaften solcher populistischen oder sogar extremistischen Parteien schauen, sondern auch in der sogenannten politischen Mitte sehen wir, dass solche Einstellungen zunehmen. Also dieser Wunsch danach, jetzt mal so unter diesem Kettensägemotiv, ne, Disruption, jetzt muss aber wirklich hier mal einer die Regie übernehmen, starke Führung zeigen, immer dieses Aushandeln. Das hat sehr in die Breite diffundiert in den letzten Jahren. Und das, glaube ich, ist schon eine Veränderung, die über Zeit sich gerade in den letzten paar Jahren sehr gezeigt hat. Mhm. Dass also auch diese Milieus, diese Gruppen, Parteianhängerschaften empfänglicher geworden sind für diese Idee, dass jetzt einfach irgendwie doch mal mit harter Hand und ohne diese ganzen deliberativen Formate mal durchgegriffen werden muss.
Da sind ja zwei Sachen total spannend, also auch für die Akzeptanz von Politik. Das eine ist ja Also wenn ich mich kompromissbereit zeige und wir einen Schritt nach vorne kommen, dann aber eigentlich eine andere Parteifarbe jetzt wieder die Regierung haben möchte und sagt, wir machen das eh alles wieder kaputt. In dem Moment, wo wir dran sind, werden wir diesen Irrsinn zurückdrehen. Mhm. Also das ist ja dann eher ein völliges Fehlverständnis von Kompromissorientierung hin zu, was erzähle ich eigentlich, manchmal auch recht faktenbefreit inzwischen, ob der vermeintlichen Konsequenzen der Politik der anderen Parteien. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen tragisch zu beobachten gewesen, wie da stark das in die demokratischen Parteien reingesickert ist, weil das ja eigentlich die typische Positionierung von der populistischen AfD-Attacke gewesen ist. Immer zu behaupten, dass das, was die anderen machen, sowieso zur Katastrophe führt und Schuldige rauszusuchen. Mhm. Also das heißt, das ist ja so dieses Selbstverständnis, was bedeutet eigentlich eine Kompromissorientierung in demokratischen Parteien, die diesen Zickzackkurs auflösen könnte. Mhm. Weil das haben wir ja mit den Kommissionen, mit den Bürgerräten, mit allem, wo sich wirklich Menschen an den Tisch setzen, seien sie geloste BürgerInnen oder eben Landwirtschaftskommission, andere, ne, zu sagen, wir sind alle bereit, uns zu bewegen. Also Kompromisse zu schließen, damit wir gemeinsam weiterkommen. Mhm. Und nachdem wir diese Prozesse durchgemacht haben, habt ihr irgendwelche Wahlen und das Zeug kommt in die Schublade und ihr sagt, ja, vielen Dank, dass wir mal geredet haben. Also das ist ja so richtig eigentlich eine Ohnmachts- oder Zynismus-Karte, die man da auf den Tisch legt. Und dann danach würde ich gerne mit dir nochmal über die reale Verteilung, weil das ist, glaube ich, schon ein Thema, ne? Diese wachsende Ungleichheit, gerade auch in Richtung von Finanzkapitalbesitzer und Besitzerinnen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ja so ein Treiber dessen, wo dieses Misstrauen auch herkommt und welche Kompromisse ausgeschlossen werden von Anfang an. Mhm. Nämlich, dass Leute auch mal wieder was abgeben könnten.
Mhm. Also ich würde dir in dem ersten Punkt ein bisschen widersprechen. Mhm. Und zwar, ich glaube, also ohne jetzt etliche parlamentarische Debatten hier zitieren zu wollen, dass diese Idee, dass eine neue Regierung sagt, das, was die Vorgänger gemacht haben, das war ja alles Quatsch und jetzt machen wir es hier vernünftig und richtig und wir müssen die Fehler der Vorgänger korrigieren, ist auch immer so eine Formulierung, das ist nicht neu. Das sehen wir auch in früheren Regierungswechseln. Vielleicht sehen wir es, das müsste ich überprüfen, nicht so in dieser Rigidität der Sprache. Also du hast ja gerade auch selber sozusagen sinngemäß zitiert, dass das schon dann sehr abgewertet wird, als sei das wirklich der letzte Blödsinn gewesen, den die anderen da gemacht haben. Und da, glaube ich, spiegelt sich was wieder, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Nämlich die sogenannte affektive Polarisierung. Mhm. Also vielleicht ganz kurz, wir sprechen über Polarisierung ja vor allen Dingen, wenn es darum geht, sozusagen Unterschiede sichtbar zu machen. Also Positionspolarisierung könnte man sagen. Es geht um ein Thema, unterschiedliche Parteien, ihre zugehörigen Vorfelder haben unterschiedliche Positionen. Das ist für die Demokratie hochwünschenswert. Das brauchen wir. Ja, und die ganze Debatte gerade in den Jahren unter Angela Merkel über Alternativlosigkeit, die Parteien sind sich zu einig, war sicherlich auch ein Symptom, dass man in Teilen den Eindruck hatte, diese Positionspolarisierung ist nicht mehr so stark da, wie wir sie bräuchten, damit WählerInnen klar unterscheiden können auf dem Markt, was sind die Angebote und wo finde ich mich wieder. Was wir mit affektiver Polarisierung und der Zunahme affektiver Polarisierung meinen, ist, dass es aber gar nicht mehr darum geht, welche Positionen jemand vertritt. Also in der Sache, zum Beispiel Klimapolitik, Geschlechtergerechtigkeit, nimm was du willst, sondern dass man sagt, das Problem ist eigentlich, dass die Person, die da was vertritt, einer bestimmten Gruppe zugehörig ist. Also man könnte es etwas salopp mit Markus Söder übersetzen, der dann lange, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, gesagt hat, ja, die Grünen sind das Problem. Ja, also das Grünsein ist das Problem. Gar nicht, was die Grünen sagen, darüber redet schon gar niemand mehr, sondern sozusagen die Zugehörigkeit zu der Gruppe ist das Problem. Und diese Ablehnung, so Lagerfeinddenken, ist natürlich für Kompromisse in der Politik und für die Akzeptanz von Kompromissen ein totales Gift. Weil ich ja in dem Moment, also wenn ich jetzt hier hinkomme und würde sagen, Mai, ich habe mit meinem größten Feind einen Kompromiss gemacht, würdest du mich wahrscheinlich auch anschauen, würdest denken, was hat sie denn jetzt? Feinde bekämpft man ja. Mit Feinden will man eigentlich, also will man zumindest nichts mit zu tun haben, aber man will sie ganz sicher nicht sozusagen als gleichberechtigte Partner an einem Tisch sitzen haben und sich aushandeln miteinander, um zu guten Lösungen zu kommen.
Aber da ist ja schon was gekippt. Oder hast du vorher wahrgenommen, dass die, das war ja auch die Grüne Partei, eine Gefahr für das Land sei? Also da hatte ich den Eindruck, das war irgendwie schon eine andere Aufrüstung.
Und das ist der Punkt. Ich glaube, da hat sich was verschoben in den Wahlkämpfen der letzten Jahre. Und das fällt, würde ich sagen, Politik ein Stück weit jetzt auf die Füße. Du hast ja so gefragt, dieses Zurückdrehen.
Ja.
Wenn ich im Wahlkampf im Grunde die ganze Zeit den Eindruck vermittle, dass die anderen wirklich zutiefst ablehnenswert sind. Und eben nicht, weil ich ihnen in der Sache widersprechen will, sondern einfach schon, weil sie in der Gruppe, zu der sie gehören, für mich inakzeptabel zu sein scheinen. Dann aber nach der Wahl gezwungen bin, mit ihnen womöglich Kompromisse zu machen. Also mich mit ihrer Unterstützung zu politischen Entscheidungen zu kommen, Mehrheiten zu finden. Dann stehen WählerInnen natürlich doch auf eine gewisse Art etwas irritiert vor der Sache und fragen sich, okay, aber wie passt das denn jetzt eigentlich zusammen?
Ja.
Und ich glaube, das ist schon was, was in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, dass wir sehen, dass dieses an sich gebrauchte Wechselseitige, nämlich dass in Kampagnen, im Wahlkampf es natürlich so ein bisschen eine Kompromisslosigkeit gibt, weil man ja die eigenen Positionen nach vorne stellen will, das ist ja legitim. Während die Kompromissbedürftigkeit im Moment des Regierens
ja.
sich nicht mehr gut die Waage halten. Sondern, ich weiß nicht, ist dir bestimmt auch untergekommen, wir haben in den letzten Jahren ganz oft darüber geredet, da machen Leute in der Regierung Oppositionsarbeit. Und das, würde ich sagen, ist so das Ergebnis dieses Prozesses, dass man plötzlich gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen dieser Wahlkampfsituation und dem Moment, in dem man eigentlich jetzt es darum geht, Dinge auf den Weg zu bringen, Probleme zu lösen und miteinander Lösungen zu finden.
Ja, und vor allem auch einen Rollenübertritt.
Genau.
Also ich bin ja nicht mehr Parteiwahlkämpferin,
richtig.
Sondern ich bin dann eine Amtsträgerin, die für die gesamte Gesellschaft jetzt Verantwortung übernommen hat.
Und ich finde, das symptomatisch ist, dass wenn man sich anschaut, wie über die Kanzlerschaft von Friedrich Merz jetzt berichtet wurde, seitdem er dieses Amt angetreten hat. Ich will jetzt keine einzelnen Medien zitieren, aber mein Eindruck war doch schon, dass man bisweilen in den Schlagzeilen dieses Landes so eine richtige Irritation lesen konnte. Jetzt macht er da plötzlich so Kompromisse und was ist denn los mit ihm? Und der ist ja auch nicht besser als der Scholz, wo man halt denkt, ah ja, okay, aber er hat halt eben jetzt gerade auch einen Rollenwechsel vollziehen müssen und er ist nicht mehr der CDU-Oppositionsführer, der vor allem für seine Klientel arbeitet, sondern er ist plötzlich jemand, der eine Koalition zusammenhalten muss, der internationalen Herausforderungen begegnen muss und der für dieses gesamte Land verantwortlich ist und damit übrigens auch für jeden AfD-Wählenden, ob man das toll findet oder nicht, genauso wie für jeden linken Wählenden, was für die CDU gleichermaßen auch eine Herausforderung darstellt. Aber man sieht, dass wir offensichtlich, also dass auch medial es nicht mehr so einfach ist, genau diesen Rollenwechsel und die damit einhergehenden Notwendigkeiten als etwas Sinnvolles, als etwas Legitimes zu betrachten. Und ich glaube, dass der Kern ist, dass man nicht mehr sieht, dass Kompromisse eigentlich mehr sind, als zu sagen, ich mache hier Zugeständnisse. Sondern, dass es im Grunde, ich fand, das konnte man bei sowas wie der Rentendebatte ganz gut sehen, Kompromisse eigentlich von dem, also in einer idealen Welt, ich bin ja Wissenschaftlerin, da kann man auch mal kurz träumen, davon leben sollten, dass da Menschen an einem Tisch sitzen, die sagen, du hast eine Position, ich habe eine und wir machen daraus eine neue dritte. Und das kann man natürlich übersetzen und manchmal ist das auch im Leben so, dadurch, dass man sagt, okay, ich muss was abgeben und du musst was abgeben. Aber der Idealfall wäre natürlich, dass es sich nicht immer nur anfühlt nach einem was abgeben, nach einem Verlust, nach ich musste von meiner Position weg, sondern zu sagen, ich habe meine Position noch und du hast deine auch noch und die bleiben auch sichtbar, gerade im Parteienwettbewerb. Aber wir haben es trotzdem geschafft, daraus eine gemeinsame neue Position zu entwickeln und die geben wir quasi in den politischen Prozess.
Und das ist ja jenseits des Nullsummenspiels. Mhm. Also mit Hegel jetzt philosophisch besprochen, ist ja These, Antithese, Synthese, dass ich durch neue Erkenntnisse, durch sich verändernde Rahmenbedingungen sagen darf, okay, wir sollten vielleicht mal ein paar Dinge verändern und tatsächlich gemeinsam nach vorne gehen. Und dann haben wir beide gewonnen, also weil wir insgesamt die bessere Lösung gefunden haben. Aber das ist ja gerade im medialen Bereich auch kaum zugelassen, oder? Mhm. Also wenn ich mir überlege, dieser Horse Race Journalism, so dieses Pferderennen, wer hat eigentlich das meiste rausgeholt aus der Meseberg-Klausur? Da geht es ja nicht darum, wow, guck mal, die haben sich alle bewegt und haben für das größere Ganze jetzt echt eine gute Lösung gefunden, sondern der Scholz hat dem Habeck, hat dem Merz, der Söder und hier, also es werden so Punkte wieder verteilt, wer eigentlich wem mehr weggenommen hat. Und das ist die vermeintliche Stärke. Also da geht doch alles schief in der Interpretation von Fortschritt.
Ich glaube, dass Journalismus da echt vor einem ganz großen Dilemma steht. Ich gebe dir zwei Beispiele. Ein sehr etablierter Hauptstadtjournalist hier in Berlin hat mal zu mir den Satz gesagt, der mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf geht seit Jahren. Frau Reuschenbach, Einigkeit ist keine Neuigkeit.
Ja.
Das hat mich sehr beschäftigt und tut es wirklich immer noch, weil ich glaube, daran kann man dieses Grundmissverständnis ablesen, was passiert, wenn wir sagen, dass sehr unterschiedliche Partner in der Politik, das war damals während der Ampelkoalition, in der Lage sind, sich zu einigen. Wenn das keine Neuigkeit ist, dann bin ich zumindest erstmal ratlos für einen Moment, weil ich natürlich befürchten muss, dass also wir gar nicht mehr wertschätzen, was es eigentlich für eine tolle Errungenschaft ist, wenn es gelingt, Menschen mit sehr konfligierenden Positionen von mir aus den Meseberg an einen Tisch zu kriegen und zu sagen, wir machen daraus jetzt was Gutes, wir finden eine gemeinsame Lösung. Gleichzeitig steht der Journalismus ökonomisch, das ist alles hinlänglich bekannt, enorm unter Druck. Und sieht sich natürlich schon auch aufgefordert, er steht übrigens auch unter Druck durch populistische Parteien, ja. Gerade der Öffentlich-Rechtliche, da wo Streit ist, Streit auch als Streit zu benennen. Und das ist, glaube ich, eine sehr schmale Gratwanderung. Und ich würde sagen, es gibt immer noch einen sehr großen Teil, einen sehr seriösen Politikjournalismus, dem das gelingt. Aber es gibt doch auch einen vielleicht größer werdenden Teil, dem es nicht mehr so gut gelingt, darüber nachzudenken, wann ist eine politische Debatte, eine von mir aus Kabinettskasur, egal, eigentlich ein, ich sag mal, handelsüblicher Aushandlungsprozess, in dem es auch mal ein bisschen robust zur Sache gehen darf. Und wann ist es wirklich Streit? Und auch Streit in einem destruktiven Sinne, wo es also gar nicht mehr darum geht, eine Lösung zu finden, sondern nur noch um das, was du eben beschrieben hast, nämlich dem anderen im besten Fall irgendwie die Butter vom Brot zu nehmen, wo Sachen durchgestochen werden, wo man versucht, den anderen zu verunglimpfen. Und mein Eindruck ist, dass man das inzwischen auch so überträgt in andere Bewertungsmuster. Also ein Beispiel, die Krankenhausreform. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Maya, was ist da eigentlich geregelt worden? Dann würdest du wahrscheinlich genau wie ich denken, oh ja, jetzt nächste Frage. Also ich habe eine Idee, man hat so ein paar Sachen im Kopf, aber im Grunde genommen ist man eigentlich relativ ahnungslos. Was wir aber bestimmt beide mitbekommen haben, ist, dass Medien sehr viel, sehr ausführlich darüber nachgedacht haben, ob diese Reform jetzt eigentlich ein Erfolg oder ein Scheitern des zuständigen Ministers ist.
Ja, ja, genau.
Und diese Bewertungsmaßstäbe bringen uns natürlich überhaupt nicht weiter, weil die Krankenhausreform, man könnte ganz viele andere Beispiele nehmen, ist ja ein Lehrstück dafür, wie kompliziert es ist, Kompromisse zu finden. Also wie schafft man es, diese konfligierenden unterschiedlichen Interessen zwischen Krankenhausbetreibern, Ärzten, Pflegepersonal, den Menschen, die irgendwann dort, die bedürftig sind und diese Unterstützung brauchen, plus die Politik, die das Geld hat, die Krankenkassen. Ich könnte ja noch 100 Leute weiter nennen.
Bundesländer versus Bund, habe ich auch viel drüber gelesen.
Also, ne, dass man es überhaupt schafft, die alle so weit zu kriegen, dass am Ende da ein Gesetz ist, das in die Welt kommt, das bestimmt auch nicht perfekt ist. Perfekte Gesetze sind sowieso, glaube ich, relativ selten. Aber das den Versuch unternimmt, eine große Baustelle einer ersten Idee der Lösung zuzuführen.
Und vor allem ja mit der Frage startet, worum geht es eigentlich?
Ja.
Genau. Also, was wollen wir in diesem Land versuchen? Ja. Welche Versorgungsleistung und was sind die Rahmenbedingungen? Wie haben die sich verändert? Ja. Und wie müssen wir dann strukturell etwas ändern, um bestimmte Werte weiter anbieten zu können? Stattdessen wird jede Strukturveränderung in sich einzeln angeguckt und natürlich als im Zweifel negativ, außer bei denen, wo dann die Versorgungshäuser stehen. Es ging ja gar nicht darum, die Versorgung wegzunehmen, sondern anders zu bündeln.
Genau. Aber dann, jetzt sind wir schon sozusagen, das ist schon Deep Dive, ne?
Also gut, da hast du recht. Genau, aber muss man schon interessiert sein.
Genau, aber das wäre vielleicht das, wovon man sich mehr wünscht.
Ja.
Und gleichzeitig, und jetzt, das ist immer unangenehm, aber ich nehme mich da schon selber auch mit ein, ist ja auch die Frage, würde uns das interessieren? Also wenn jetzt das Medium deines Vertrauens oder die Medien deines Vertrauens plötzlich mit der Headline aufmachen, Regierung findet Kompromiss bei Krankenhausreform, würden wir darauf klicken? Würden wir es lesen? Wie viele würden es machen? Also wen erreichen wir mit dieser Art von Journalismus? Und ich habe zumindest schon ein Grundverständnis dafür, warum gerade bei Medien, die sehr stark unter Druck stehen, aus sehr unterschiedlichen Gründen, manchmal sozusagen es eher in die andere Richtung kippt. Also dass das, was viel geklickt wird, eben auch häufiger produziert wird. Und wenn eben häufig geklickt wird, Lauterbach, damals Krankenhausreform, streitet mit, keine Ahnung, irgendwem über irgendwas, dann bin ich natürlich auch verlockt, mehr von dieser Art von Journalismus zu produzieren, weil ich damit womöglich Abos generiere, Klicks generiere, hinter die Paywall Menschen ziehen kann, die dann doch bereit sind, irgendwie was zu
bezahlen. Und Lauterbach war ja eh schon aus der Corona-Krise eine Figur, die man aufladen kann.
So, ich kriege vielleicht auch dadurch Social-Media-Zuwachs, also weil diese Snippets irgendwie viraler gehen, als wenn ich jetzt erzähle, hey, die haben sich geeinigt, es ist total nett. So, und da, glaube ich, muss man sich schon auch an die eigene Nase fassen. Ich gebe immer ein Beispiel und ich weiß nicht, ob ich das hier machen darf, aber es gibt eine Website, die heißt Nachrichtentisch.de und die bündelt einfach nur Schlagzeilen von allen großen Medien, wirklich unterschiedlichster auch sozusagen politischer Verortung. Und ich sage immer, rufen Sie die Seite mal auf und dann gucken Sie mal, was sind die ersten 10 Meldungen, die Sie spontan anklicken würden. Und wie viel davon ist sozusagen dieses Konstruktive, dieses Kompromissorientierte, dieses gute Nachrichtenfokussierte und wie viel davon ist es nicht? Und ich glaube, wir würden immer noch, auch wenn sich da vielleicht was verändert, merken, dass wir durchaus auch selber, auch die, die sich sehr für Politik interessieren, auch anfällig sind für diese empörenden Nachrichten. Das hat sehr viel auch mit der Veränderung im medialen Raum online zu tun. Aber wenn man über Kompromisse spricht, glaube ich, ist eben das auch eine wichtige Frage. Also die große Verantwortung von Journalismus für die Frage, wie wir politische Aushandlungsprozesse eigentlich wahrnehmen. Aber natürlich auch die Verantwortung der PolitikerInnen selbst. Also wie spreche ich denn über die Verhandlungen mit meinem politischen Mitbewerber oder Koalitionspartner? Wie spreche ich über die Personen, die beteiligt sind? Wie kommuniziere ich das Ergebnis? Und vor allen Dingen, wie lange hält's? Und da, das scheint mir, wenn man über Kompromisse redet, momentan eigentlich eine der, also inzwischen ist es ein bisschen besser geworden, aber eine der größten Baustellen gewesen zu sein bislang, dass man zwar nach nächtelangen Verhandlungen zu Kompromissen kommt, eher so Kompromisse von, ich habe was abgegeben, du hast was abgegeben und nicht diese, hey, wir haben was Neues geschaffen, Kompromisse. Aber immerhin, Kompromiss, vielleicht besser als keine Einigung, Stillstand, Vertagung, Verschieben, runter von der Tagesordnung. Aber dass dann der Moment entstand, dass man im Grunde, wie als hätte ich jetzt eine Stoppuhr, auf die Stoppuhr drückt und warten kann, bis der Erste vor ein Mikrofon tritt und sagt, ah nee, doch nicht.
Ist das immer eine Folge darauf, dass die eigene Klientel gesagt hat, seid ihr irre? Oder wo kommt das her? Also warum distanziere ich mich danach wieder von etwas, was ich vorher mit beschlossen habe?
Dafür bräuchten wir natürlich qualitative Forschung, die es wenig gibt. Also dass man mit SpitzenpolitikerInnen mal über ihr Verhalten sprechen kann, das passiert jetzt leider auch nicht so oft. Und ich merke auch bei meiner Arbeit, dass es mühsam ist, viel Klinkenputzen. Man muss sehr viel Zeit investieren für solche Forschung. Ich glaube, es ist natürlich Druck aus den eigenen Reihen. Und würde auch da wieder sagen, auch den finde ich nicht völlig unverständlich, wenn du siehst, denken wir mal zum Beispiel an die Debatte in der CDU-CSU-Fraktion in den letzten Monaten über verschiedenes Abstimmungsverhalten, dass auch diese Fraktionen, diese Parteien sich ja verändert haben. Parteien binden heute viel weniger Wähler an sich, WählerInnen, aber auch Mitglieder. Sie haben nicht mehr wie früher Parteien, Gewerkschaften, Kirchen die Bindekräfte in die Gesellschaft, dass man sagen würde, man fühlt sich da zum Beispiel als ArbeiterInnen in der SPD, auch wenn die Entscheidung mal nicht so hundertprozentig mein Ding ist, aber ich fühle mich da als Arbeiterin schon irgendwie so beheimatet, sondern das steht alles zur Disposition. Also die Nervosität nimmt zu. Früher haben viele Bundestagsabgeordnete ihre Wahlkreise mit Direktmandaten gewonnen mit weit über 40%. Heute sind manche froh, wenn sie mit 24% oder so ihren Wahlkreis holen. Also da haben sich auch Dinge verändert, die zumindest Erklärungsmuster bieten, woher diese Nervosität kommt, die sich dann eben auch übersetzt, dass sobald so eine Einigung verkündet wird, dann gleich deine eigenen Leute auf die Barrikaden gehen und sagen, sag mal, was habt ihr denn da beschlossen? Und die Frage ist eben, wie viel Rückgrat, wie viel Standhaftigkeit kann man einsetzen, in so einem Moment auch mal zu sagen, nee, ich sehe das aber so. Ich fand zum Beispiel ganz interessant, der Bundeskanzler hat ja zum Beispiel die Aussetzung der Waffenlieferungen an Israel trotz sehr extremer Kritik in den eigenen Reihen erstmal über eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten, hat gesagt, ich halte das für richtig, dass wir das so machen. In anderen Feldern knickt man früher ein. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur die eigenen Anhängerschaften sind, die diesen Druck erzeugen, sondern es ist auch mediale Berichterstattung, nämlich genau in der Logik, wie du es eben beschrieben hast, dieses Horse-Raising, dass man sofort sagt, oh Gott, wie lange hält denn der Kompromiss? Wer hat denn da jetzt schon wieder was verloren? Hat sich da nicht die SPD jetzt total verkauft? Oder häufiger fragt man, hat die CDU sich nicht an die SPD verkauft und so? Also dieser mediale Druck ist natürlich auch da. Und dann haben wir ja, der Kollege Steffen nennt sie ja Polarisierungsunternehmer auf dem Spielfeld, die eigentlich ihr Kerngeschäft darin sehen, solche Kompromisse, wenn sie denn dann gefunden sind, zu verunglimpfen, zu zerreden und im Grunde auch in so populistischen Lesarten zu verdeutlichen oder zu suggerieren, das ist ja eh wieder nur alles Elitengedöns und das hat doch wieder mit uns hier unten gar nichts zu tun. Und ich glaube, dieser Druck von sozusagen gleich mehreren Seiten, der ist einfach, und also das glaube ich wirklich, der ist schwer auszuhalten. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, deswegen verstehe ich, warum das passiert. Das tue ich eigentlich nicht. Also ich würde mir schon wünschen, dass PolitikerInnen da manchmal mehr Rückgrat und Mut haben, auch mal zu den Dingen zu stehen, weil wir sehen können bei Forschungen zu politischer Führung und politischen Führungsfiguren, dass eigentlich WählerInnen das durchaus honorieren, wenn Menschen Rückgrat haben und sagen, nee, ich bleibe jetzt mal bei meinen Überzeugungen und bei dem, was wir hier beschlossen haben und lasst uns doch erstmal gucken, wie es ausgeht, wenn wir es umsetzen.
Da ist ja der Konsultationsprozess auf dem Weg hin aber auch sehr wichtig.
Voll,
ne?
Total,
also das habe ich eben auch viel gehört,
ja.
Auch Thema Gebäudeenergiegesetz, was dann als Heizungsgesetz kam, jetzt wurde das einfach durchgedrückt, ohne dass wir konsultiert worden sind. Oder die Impfstrategie, die Apothekerinnen und Apotheker so ein bisschen so, ja, schön, dass ihr euch das ausgedacht habt, aber wer soll das umsetzen?
Ja.
Jetzt die Kommunen, die sagen, ihr bestellt, aber ihr bezahlt nicht und wir haben auch nicht die Kapazität, das umzusetzen. Also da, das ist wahrscheinlich eben Teil von dem, wie schließe ich einen Kompromiss, damit ich ihn dann eben auch so vertreten kann, ich sagen kann, das ist jetzt das Bestmögliche, was wir momentan sehen. Und wenn sich's dann verändert, können wir nachbessern.
Ja, es gibt zum Beispiel Forschung aus dem Bereich so erneuerbare Energien, also so der Bau von Windkraftparks oder sowas, wo man zeigen konnte, dass Menschen besser mit Lösungen leben können, die ihrer eigenen Position widersprechen. Also auch wenn sie sich nicht das Gefühl haben, sie haben sich bei der Kompromissfindung nicht durchgesetzt oder nur minimal, wenn sie das Gefühl haben, dass sie vorher ausreichend beteiligt wurden.
Mhm.
Also dass man dann sozusagen, dass es akzeptabler ist, wenn man das Gefühl hat, okay, ich durfte, es war fair, es war transparent, ich durfte mitreden, ich wurde gehört, ich habe meine Einwände, meine Befürchtungen, meine Sorgen artikulieren dürfen. Und wenn es dann am Ende doch, sagen wir mal, zu 70% in die andere Richtung geht, dann finde ich das immer noch nicht gut. Aber ich finde damit einen besseren Umgang. Und deswegen, da würde ich dir total zustimmen, dass wir das übertragen können auf ganz viele politische Szenarien, dass es natürlich auch darauf ankommt, wie man sozusagen diesen Weg beschreitet. Ich glaube, häufig entsteht da ein Missverhältnis, weil manche denken, naja, dann müssten die das doch am Ende auch gutheißen. Also man sucht eigentlich nach Konsens, dass der andere sich doch bitte jetzt auch mal überzeugen lassen möge von der eigenen Position. Und wir jetzt, also ich hatte eben von Kompromisskompetenz gesprochen, jetzt würde ich sagen, wir brauchen auch Kontroversitätskompetenz.
Mhm.
Ich muss auch aushalten können, dass jemand sagt, ich finde den Windpark immer noch scheiße und ich will den immer noch nicht, aber ich kann es aushalten, weil ich zumindest den Eindruck hatte, ich wurde vorher wirklich gehört. Ich durfte mich einbringen, ich konnte meinen Unmut artikulieren und so weiter.
Ja, und irgendwo gibt es ja auch Mehrheitsentscheide in Demokratien bei Minderheitsschutz. Aber wenn du nicht geschädigt wirst durch die Entscheidung oder kompensiert wirst, irgendwo braucht es ja Bewegung. Das handeln wir ja auch viel aus.
Total. Ich meine, das ist Minderheitenschutz erstmal. Ne? Im ersten Schritt überhaupt, dass man das Gefühl hat, man ist dabei gewesen, man ist gehört worden. Es gab kein Ungleichverhältnis. Die Mehrheit macht einfach, was sie will und wir, die Minderheit in dem Moment, sind egal. Aber klar, Minderheitenschutz kann auch noch viel weitergehen. Also Entschädigungen, Kompensationen, Evaluationen. Also ich würde auch sagen, dass wir darüber zu wenig sprechen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sowas, also du hattest ja eben, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, du hattest ja eben so ein bisschen gefragt, so wenn das passiert, dass man so Kompromisse wieder aufkündigt, was könnte man da eigentlich machen? Und ich würde zum Beispiel sagen, man könnte ja über Verfahren nachdenken. Also wir könnten sagen, wenn man einen Kompromiss gefunden hat, dann kriegt der Bestandsschutz für, was weiß ich, 3 Monate. Darf da jetzt keiner dran gehen. Sondern erstmal müssen wir das, was wir beschlossen haben, umsetzen und schauen, ob es sich bewährt. Und dann können wir evaluieren und modifizieren. Vielleicht hat sich unser Problem auch schon gelöst. Das wäre ja schön. Wenn nicht, dann können wir vielleicht nochmal was verändern. Müssen
wahrscheinlich die Zeit ein bisschen ausdehnen. Ne? 3 Monate für die politische...
Ja. Genau. Aus der Politik würde jetzt sofort jemand sagen, Frau Horschmann, Sie sind ja völlig verrückt in diesen Zeiten, die Weltlage. Da können wir nicht 3 Monate solche Regeln beibehalten.
Doch, eher ein bisschen länger. Also das ist ja auch die Wut auf die Regierung.
Richtig.
Das wächst immer noch nicht. Dabei habt ihr doch die Schuldenbremse
locker. Und ich will sagen, Frau Göppel und ich sehen es anders. Wir würden es mal versuchen wollen. Also auch das, Politik, glaube ich, muss ein bisschen... Vielleicht, und das ist gar nicht so einfach in so Zeiten, wo Menschen so unglaublich viel Sicherheit und Orientierung suchen, auch wir, gleichzeitig zu sagen, Politik muss ein bisschen mehr Labor sein. Sie muss sich vielleicht auch mal trauen zu sagen, wir machen das jetzt mal. Wir setzen mal durch, dass jeden Kompromiss, den wir finden, der muss ein halbes Jahr Bestand haben. Und dann erst dürfen wir ihn wieder anfassen.
Ja, und umgekehrt könnte man ja auch sagen, man macht spätestens nach 5 Jahren sowas wie ein Sunset Clause, zu sagen, wenn sich das nicht weiter bewährt, dann wird der einfach de facto zur Hinterfragung wieder hochgezogen. Weil da haben ja auch viele Sorge. Wenn irgendwas einmal verabschiedet wurde, dann hat das auf einmal Normalitätscharakter. Ja. Und dann muss ich alles tun, um da wieder gegen anzugehen. Mhm. Und das hat ja viel dieses Misstrauens auch mit sich gebracht, dass in jeder Krise, die näher am Tisch sitzen, schnell ihre Positionen durchdrücken. Und dann ist das auf einmal die neue Normalität. Genau. Und wir müssen mit all diesen langwierigen demokratischen Prozessen das wieder versuchen aufzudröseln und vor allem beweisen, warum man das aufdröseln sollte, anstatt dass dieses automatische Fragen, wie wirkt das eigentlich und ist das kongruent mit den Zielen, dass das eine Normalisierung erfahren würde.
Das Verrückte ist ja, dass wir das in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen längst tun. Ja. Also gerade wenn du dir mal anschaust, wenn der Bund zum Beispiel oder die Länder Fördergelder ausschütten, da wirst du auf jeden Fall verhaftet, dass du das evaluierst und dass du Zwischenberichte lieferst und dass du sagst, läuft das hier eigentlich, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also eigentlich kennen wir diese Strukturen. Auch jedes gute Unternehmen heutzutage moderne Führung funktioniert nicht, ohne dass man sozusagen solche Reflexionsprozesse in das, was man tut, einbezieht. Aber in der Politik ist das, hat natürlich auch damit zu tun, dass zwischendurch immer gewählt wird, dass sich Mehrheiten ändern und so, ist es eben nicht so etabliert oder nicht so einfach zumindest. Stattdessen scheint mir auch da das Problem zu sein, dass eher die radikalen Vorschläge dominieren. Also um nur ein Beispiel mal zu nehmen, jetzt hat zum Beispiel die FDP vorgeschlagen, man könnte doch einfach alle Gesetze, die seit 2020 gemacht wurden, abschaffen und dann wirklich nur die wieder einführen, die man für nötig hält. Und das ist natürlich, also sozusagen ist jetzt gerade nicht
freut
das, wofür
sich die Planungssicherheit.
Genau, das ist sozusagen so ein bisschen Kettensäge und jetzt mal radikal. Ich finde grundsätzlich ist es schon gut, wenn auch sozusagen provokante Vorschläge auf dem politischen Tableau landen. Aber das erzeugt natürlich sofort Gegenwehr, weil jetzt Leute, die zum Beispiel, das denk an das Selbstbestimmungsgesetz oder andere Gesetze, die sagen, wow, wir hatten da was erkämpft, sofort Angst haben, dass das, was sie über Jahre, Jahrzehnte teilweise mühsam versucht haben zu erreichen, damit so mir nichts, dir nichts wieder sozusagen in den Papierkorb wandert. Aber zu sagen, alles, was ab jetzt kommt, muss sozusagen auf eine andere Art hinterfragt und reflektiert und begleitet werden, wäre für mich sozusagen die etwas moderatere Art, trotzdem an den Verfahren was zu ändern und zu versuchen, eben dieses Gefühl, dass gefundene Kompromisse wieder aufgekündigt werden, das ist nicht nur ein Gefühl, das findet ja auch faktisch statt, um das vielleicht etwas zu minimieren. Damit würde man wahrscheinlich trotzdem, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, nicht Menschen, die eine sehr kritische Einstellung zu Kompromissen haben, sofort gewinnen können und nach einer Woche sagen die, ach super, jetzt wähle ich auch wieder demokratische Parteien und das ist doch alles schön hier. Das sind ja viel komplexere und längerwierige Prozesse. Aber man würde vielleicht zumindest diesem Grundeindruck mal etwas entgegensetzen können und ein bisschen dafür werben, dass Kompromisse durchaus was Gutes haben. Also gerade in der Frage, wie schaffen wir es, möglichst viele Interessen im Blick zu haben, möglichst unterschiedlich, also so hoch heterogen, wie diese Gesellschaft inzwischen ist, trotzdem diese Gruppen zu sehen.
Aber der Punkt ist ja, also ich glaube, da sind zwei Punkte, scheinen mir das super wichtig. Einmal dieses möglichst viele Interessen sehen wollen. Mhm. Also das finde ich ja im Moment tatsächlich an der Grenze zu verstörend, wie ein Manfred Weber in der EU auf der Ebene halt auftritt und sagt, nee, wir wollen jetzt CDU pur. Und außerdem, und das hört man so durch, wenn man so reinhört, bis unten auf die Landesebene, ihr seid schuld, dass die AfD so stark geworden ist mit eurer woken Programmatik. Mhm. Und deshalb machen wir jetzt CDU pur. Und wenn ihr da nicht mitgeht, weil ihr immer noch nicht einsehen wollt, dass ihr schuld seid, dann stimmen wir halt mit ganz rechts außen ab. Mhm. Hauptsache, wir ziehen das jetzt hier durch, weil aus unserer Sicht ist das ja die Analyse, warum wir jetzt hier im Schlamassel sitzen. Mhm. Da ist ja keine Kompromissorientierung im Grunde genommen mehr gegeben. Und die Frage, was ist eigentlich eine demokratische Mitte, die es aushalten, dass ich möglichst viele Interessen zusammenbringe. Wie bewertest du das? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da lebt natürlich jemand in den USA das exzessivst vor, aber dann sind wir auch dabei zu sagen, das kippt jetzt irgendwann auch raus aus einem demokratischen Verständnis. Aber wie wird der Kompromiss stark? Also wie kommen wir raus aus diesem Gefühl, es bewegt sich ja nichts mehr? Auf der anderen Seite waren das natürlich alles Abmachungen, die erst angefangen haben zu wirken. Thema Green Deal, da ist ja besonders starker Gegenwind gerade. Und anstatt den ein bisschen zu vereinfachen und zu sagen, wir machen es leichter, wir hören denen, die umsetzen, Thema Evaluation mal zu und gucken, wie wir es verbessern können. Das war ja alles nicht mehr vorgesehen, sondern ich mache es kaputt in dem Moment, wo es anfängt zu wirken. Und all die, die vorgeritten sind und gesagt hat, wir machen das schon mal, kriegen jetzt gerade volle Breitseite die negativen Konsequenzen ab. Das heißt, wie bleiben wir bei der Richtungssicherheit? Was das ist das Selbstverständnis von einer demokratischen Mitte? Und das ist vielleicht meine letzte Frage, wie man es rückbindet, bevor wir dann gucken, was deine Empfehlungen sind, an sowas wie übergeordnete Ziele, die ein Versprechen mit sich bringen. Weil das habe ich auch schon gehört, ja, Frau Göbel, jeder Kompromiss ist besser. Ja, und dann ist Klima auf einmal egal oder was, weil es jetzt gerade nicht mehr gutiert wird. Also wo hat der Staat, Thema liberale Werteordnung, aber eben auch Schutzfunktion, dann eben tatsächlich auch die Aufgabe, undankbare Entscheidungen einfach aus Risikominimierung oder Schutzperspektive zu vertreten. Beziehungsweise müsste es dann nicht, wenn ich es überzeugend tue, auch Zustimmung erfahren können.
Eieiei. Also, oh, jetzt. Also ich, an einem Punkt habe ich gerade so innerlich ganz schlimm geseufzt, weil ich glaube tatsächlich, und das neue Jahr ist ja noch nicht so alt, dass der Kompromiss echt einen schweren Stand hat aktuell. Ja. Und ich würde sagen, allein die letzten Wochen haben das erheblich erschweren das nochmal erheblich. Also wenn wir perspektivisch in einer Weltordnung uns bewegen, und da sind KollegInnen aus den internationalen Beziehungen viel berufener als ich es bin, aber ich verfolge das natürlich, in der im Grunde das Recht des Stärkeren gemeinsam verabredete, übergeordnete Ziele, Rechtsordnung oder anderes einfach konterkariert und ersetzt, dann ist natürlich die Frage, wer noch erklären kann, was diese Kompromisse eigentlich sollen, wirklich eine Lebensaufgabe. Also ich glaube, das wird nicht einfacher, und es wird auch deshalb nicht einfacher, weil die für Kompromisse werben, sich einfach momentan, also und damit eben auch immer für Aushandlung, für Interessenausgleich, für Teilhabe, sich momentan einfach so einer Übermacht dieses anderen gegenübersehen. Es ist ja nicht nur Trump, wir können ihn ja auch beim Namen nennen, sondern es sind weltweit auch viele andere, die sich in diese autokratischen Kettensägen, Politiken einreihen. Und ich würde mir wünschen, dass Europa da mit einer, also mehr Einigkeit findet, mehr Geschlossenheit findet, das sich zu eigen zu machen und zu sagen, wer, wenn nicht wir, sind diejenigen, die diese Art von Politik, nämlich eine, die auf Kompromisse setzt, auf Aushandlungen, verteidigt. Aber ich würde auch keinen Hehl daraus machen, und da wäre ich vielleicht vor 2-3 Jahren noch euphorischer, optimistischer gewesen, dass ich schon glaube, dass das sehr schwer ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite, du hast ja gesagt, Interessen sehen wollen. Wir sehen schon, dass also KollegInnen zum Beispiel, die Repräsentationsforschung machen, dass viele Menschen, bestimmte Gruppen in Deutschland nicht gesehen werden, nicht genug gesehen werden. Wir sehen Forschung zum Beispiel von Armin Schäfer, ein Kollege aus Mainz, dass die Zusammensetzung des Bundestages, die Frage, welche Biografien Abgeordnete haben, sehr wohl Einfluss auf die Frage nimmt, wer von politischen Entscheidungen eigentlich profitiert oder nicht profitiert, aber wer sozusagen, wen diese Entscheidungen besonders im Blick haben und wer auch aus dem Blickfeld gerät.
Ja, klar.
Und das sind zum Beispiel Fragen, also auch bei der Überlegung, was kann man denn machen, wo ich sagen würde, die liegen schon sehr lange auf dem Tisch. Das sind keine Forschungen von letzter Woche, sondern die sind seit Jahren, wird das publiziert und immer wieder diskutiert. Daraus könnte man Schlüsse ziehen, wie man es denn überhaupt schafft, wenn ich doch sage, hey, Kompromisse sind was Tolles, ich möchte dafür werben. Wie schaffe ich es denn, auch diese unterschiedlichen Interessen und Menschen und Gruppen zu sehen? Und da könnte man gerade in Repräsentationszusammenhängen schon etwas ändern. Da muss man nicht gleich immer über Quoten reden. Aber es gibt Möglichkeiten, will da jetzt nicht kilometerweit ausholen, wo man sagen könnte, okay, das sind doch schon mal ein paar Stellschrauben, an denen wir vielleicht arbeiten können, damit auch diese Menschen das Gefühl haben, dass Kompromisse aus ihrer Sicht etwas Lohnenswertes sind, etwas, wofür es sich einzustehen lohnt. Der andere Punkt, diese Frage, also ich gebe das offen zu, schaue mit großer Ratlosigkeit auf das, was die CDU da teilweise gemacht hat in den letzten Monaten. Das fängt an bei Friedrich Merz im vergangenen Jahr bei der Abstimmung gemeinsam mit der AfD im Bundestag über den Entschließungsantrag an die noch amtierende Restampel und das Zustrombegrenzungsgesetz gemeinsam mit der AfD und endet sozusagen jetzt für den Moment bei Manfred Weber im Europäischen Parlament. Denn das Problem ist ja, wenn du CDU pur versprichst, ob im Wahlkampf oder jetzt im normalen Regieren oder während einer Legislaturperiode im Parlament, dann aber siehst, dass du es gar nicht einlösen kannst, dann nehmen dir die Leute das auch übel. Also was die Kompromissforschung, soweit man sie als existent sieht, ergeben hat, ist, dass insbesondere sowas wie Wahlversprechen, das ist den Leuten wichtig. Und wenn da nachher gesagt wird, jetzt müssen wir aber leider doch einen Kompromiss machen, dann wird es wirklich schwierig. Das heißt, das Learning meines Erachtens müsste zum einen sein, dass man auch faktisch in Zahlen, schöne Grüße vom Bundestagswahlergebnis, ja sieht, dass es überhaupt nichts bringt. Was übrigens auch viele Demoskopen und auch PolitikwissenschaftlerInnen im Vorfeld angemahnt hatten, dass kein Profit daraus erzeugt werden kann, wenn man mit solchen Parteien gemeinsam abstimmt. Aber vor allen Dingen könnte das Learning sein, sich zu fragen, macht es überhaupt Sinn, diese Monstranz, so ein CDU pur vor sich herzutragen, in Zeiten, in denen ich weiß, dass ich das nicht einlösen können werde. Ich weiß aus Parteien und ich mache Parteienforschung, dass die sagen würden, wenn ich das aufgebe, wenn ich also schon da nicht mehr das pur nach vorne stelle, dann wählt mich irgendwann ja gar keiner mehr. Weil dann weiß ja keiner mehr, wofür ich stehe, wenn ich nicht zumindest im Wahlkampf sage, wenn ich es allein entscheiden dürfte, das wären hier meine Ziele. Insofern glaube ich, der Weg liegt wie so oft in der Mitte, nämlich dass man sagt, ja, wenn ich es allein entscheiden könnte, wäre das CDU pur oder Julia Reuschenbach pur oder Maya Göpel pur. Aber weil ich weiß, dass das schwierig wird, mache ich auch sozusagen einen zweiten Spiegelstrich und sage, was ist so das Mindestmaß eigentlich? Was ist das, was ich wirklich als ganz zentral sehe, als unverhandelbar? Und kann ich da aber vielleicht auch schon Brücken bauen zu den anderen? Kann ich sagen, das eint uns doch mit den Sozialdemokraten oder mit den Grünen oder von mir aus mit der FDP oder wem auch immer. Da sozusagen gucken wir in eine Richtung. Also diese Offenheit zu zeigen. Das, glaube ich, wäre auch ein Punkt, von dem wir mehr brauchen oder von dem ich zumindest sagen würde, wir sehen in manchen Bundesländern, dass Parteien, Landesverbände von Parteien, die das versuchen, die also nicht nur Trennendes, um es mal mit Robert Habeck zu sagen, sondern auch Verbindendes nach vorne stellen, dafür durchaus auch belohnt werden. Also es gibt ja auch CDU-geführte Landesregierungen, die sehr erfolgreich regieren, in den Umfragen sehr souverän dastehen und durchaus im akzeptablen Rahmen, würde ich sagen, auch die AfD in Schach halten können. Und ich glaube, das gelingt ihnen auch, weil sie zeigen, wir machen hier einfach gemeinsame Arbeit und wir müssen nicht den ganzen Tag drüber reden, warum die anderen alle doof sind und was uns an denen nervt, sondern die nerven uns ganz oft, aber manchmal klappt das auch einfach gut mit denen.
Ja, ich meine, da waren ja drei Sachen total spannend. Also in was für eine unfassbare Bedrohung eigentlich Markus Söder die CDU gebracht hat, weil er gesagt hat, niemals mit den Grünen, während ja die erfolgreichsten Landesregierungen CDU-Grüne-Koalition eigentlich. Also wenn ich Erfolg jetzt an den Umfragewerten der CDU, also der eigenen Partei, messen möchte.
Richtig.
Sei es Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und andere. Ich glaube, Hessen ist es ja inzwischen auch als Kombination. Und wenn man da reinhört, ist das ja auch so ein gewisser Pragmatismus, der da forscht. Und wir mehr Orientierung auf die Ziele haben, was will man jetzt eigentlich erreichen? Und ja, hier ein bisschen und da. Also dieses Abrüsten in dem Identitären definieren von dem, was ist eigentlich CDU pur, wäre ja zum Beispiel ein wichtiger Schritt.
Ja, also absolut.
Ich fand das neulich total faszinierend. Ich habe mit Volker Hauff sprechen können, der so der Nachhaltigkeitspapst ist. Der hat in der Brundtland-Kommission mitverhandelt, die den ursprünglichen Bericht Nachhaltigkeit ausgehandelt hat und hat eben sehr viel dann auch beraten, weil Nachhaltigkeitspolitik ja immer bedeutet, du musst bestimmte Pfade aufknacken und anders machen.
Absolut.
Weil ist eben anders.
Klappt's halt nicht.
Genau, mit den planetaren Grenzen und so, kollabt und so nicht. Und er meinte, was er beobachtet hat, und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, dass er gesagt hat, ich hatte immer total gute Debatten mit konservativen Repräsentanten und Repräsentantinnen, vor allem auch aus der Wirtschaft, weil die mir immer sagen konnten, wofür sie stehen. Also auch in der Politik, die konnten mir sagen, wir möchten gerne, dass es das hier in Zukunft gibt. Und heute hätte er das Gefühl, er kriegt auf dieses, was es geben soll, gar keine Antwort mehr. Die Antwort, die er bekommt, ist, wir wollen regieren. Und das ist ein Stück weit natürlich dann die Frage, ist Kompromiss dann nicht sowas wie Dealerei? Also ne, wo ist ein Unterschied bei Kompromiss, der sich an einer Sachergebnis auch ein Stück weit messen lässt und einer Fortschrittsagenda und auch definierten Zielen? Also Klima ist ja jetzt nicht eine grüne Spinnerei, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag. So.
Was immerhin auch noch eine Mehrheit so sieht.
Also das tatsächlich auch
in der, vielleicht auch noch mal erwähnen.
Genau, in der Bevölkerung ja gar nicht irgendwie mehrheitsbefreit daherkommt.
Richtig.
Ganz im Gegenteil. Und deshalb dieses Dealerei, also das ist für mich so eine Frontalattacke gewesen und auch so schnell im medialen Raum aufgenommen worden, weil ich das Gefühl hatte, was das macht, es nimmt genau diese geschichtliche Perspektive raus, diese Reziprozität, dieses ich gebe dir jetzt was, dann erwarte ich aber auch, dass du vielleicht in Zukunft bereit bist, mir etwas zu geben. Und Dealerei ist ja so dieses, ich versuche in jedem Moment für mich das meiste rauszuholen und morgen kenne ich dich vielleicht nicht mehr. Und das hat die Linke ja bitterhart erfahren müssen von der Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl oder bei der Schuldenbremse.
Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen im Nachklapp, ne? Also nachdem man einmal sozusagen oder mehrfach ja inzwischen eigentlich konstruktiv gezeigt hat,
genau.
Sitzt man jetzt sozusagen auf der langen Bank und wartet, bis auch Wahl von Vertreter in den Gremien und anderes, dass das sozusagen Früchte trägt. Ich glaube, dass, also man könnte ja sagen, es ist die Kapitalisierung des Kompromiss, die da stattfindet, wenn dieses Dealmaking so die Überhand gewinnt.
Also, erklär nochmal.
Naja, es kriegt im Grunde so einen ökonomischen Anreiz. Es geht halt um Profit. Also das Maximum rausholen ist ja nichts anderes, als zu sagen, ich will für mich den größten Profit machen. Und das ist die Idee des Deals. Und die Idee eines Kompromisses ist aber, also die könnte ja nicht anders, fundamental anders sein, zu sagen, ich will, dass wir alle gut und ich nehme mal den Begriff, weil mir gerade auch kein besserer einfällt, gesichtswahrend, das miteinander glaubhaft vertreten können, was wir hier erarbeiten. Also zu sagen, es muss fair sein, wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen können und jeder muss, wenn er den Tisch verlässt, an dem der Kompromiss entstanden ist und ist alleine auf dem Flur draußen, immer noch das Gefühl haben, ja, das ist auch mein Kompromiss. Das ist bei einem Deal aber eigentlich gar nicht machbar. Außer es ist ein exzellenter Deal für beide Seiten. Da würden mir jetzt nicht so viele einfallen. Also wenn wir an den Oberdealmaker dieser Welt denken, dann scheint mir momentan die
Erpressung,
Idee, die Idee zu sein, andere zu erpressen, zu unterjochen und wirklich sozusagen einfach auf sich selbst zu schauen. Und ich glaube, das ist ein Riesengefahrenpotenzial für Politik. Wenn es nur noch darum geht, auf sich selbst zu schauen, im Grunde ja auch was wir sehen in nationalistischen Tendenzen, wenn wir sagen, so die Rückkehr in diese Strukturen, jeder für sich, America first, Germany first, Hungary first, was weiß ich, wer als nächstes um die Ecke kommt, dann brechen Konstanten oder brechen Fundamente auf, die dieses Land aber, also gerade Deutschland, in dieser auch so ein bisschen fast schon klischeehaft, aber in der Mitte Europas, sehr abhängig von vielem, was drumherum passiert, über Jahrzehnte getragen haben. Und ich würde zumindest sagen, darüber muss man gut nachdenken, ob man das will. Ich erlebe aber, und da also eine kleine Lanze brechend für Teile der CDU, von der wir ja hier gerade gedanklich kommen, ich erlebe auch in der CDU immer noch unglaublich viele Menschen auf diesem Pfad sicher, die dafür werben.
Vollkommen, das merke ich auch. Die sind ja sehr, also Loyalitätszwang quasi ist da eher so ein
Dilemma.
Eine Zwangsjacke gerade.
Also ich meine, die Frage ist auch in so Parteien funktionieren nicht anders als andere gesellschaftliche Zusammenhänge. Wer hat die Diskurshoheit? Wer hat gerade die Macht? Und wer wird gehört? Und wie gut kann man die eigene Stimme, kann man sich durchsetzen in diesem Gewirr all derer, die sprechen? Und ich würde aber deshalb nie den Fehler machen wollen, zu sagen, die CDU ist hier sowieso schon auf Abwägen und das dauert nicht mehr lange. Sondern im Gegenteil, ich glaube, wir sehen, die SPD kennt das schon seit längerem, auch da jetzt sozusagen, dass sich das, was Gesellschaft erlebt, was weltpolitisch passiert, auch in so einer Partei niederschlägt und dass da Aushandlung stattfindet im besten Sinne. Und ich glaube, die Kunst für die demokratische Mitte ist vor allen Dingen, ob man weg von dieser affektiven Polarisierung, weg von diesem Bashing. Es schafft, du hast von übergeordneten Zielen gesprochen eben, Dinge zu identifizieren, die aber eigentlich zwischen all diesen hoch unterschiedlichen Parteien in dieser Mitte, wahlweise etwas links, wahlweise etwas rechts der Mitte, aber total unverhandelbar sind, wo die sich eigentlich alle einig sind und zusammenstehen und ganz klar eigentlich in eine gemeinsame Richtung schauen.
Aber der Punkt, ich glaube, also weshalb wir also auf diese konservative Partei gucken, ist ja, dass es historisch betrachtet immer...
Die CDU würde übrigens ja nie sagen, sie sei nur eine konservative Partei. Das muss ich ganz kurz in Klammern dazu sagen.
Also, einige schon. Einige sagen, dass das die eigentliche DNA
ist. Sie würden sagen, davon muss es wieder mehr geben oder wir müssen wieder konservativer sein. Das hat man viel gehört in den letzten Jahren. Aber gerade die, von denen ich gerade gesprochen habe, würden sagen, ja... Wir sind schon auch konservativ, aber wir sind bitte auch christlich und sozial und wir sind auch eine liberale Partei.
Ja, genau.
Und da geht's ja schon los, ne? Also eben die Frage, welche Stimmen sind die, die für uns dominieren? Was nehmen wir zur Kenntnis? Und ich würde total zustimmen und sagen, in den letzten Jahren hatten wir den Eindruck, dass vor allen Dingen diejenigen, die Oberhand hatten, die sagen, wir müssen hier endlich wieder, wir müssen nach rechts, wir müssen konservativer, wir müssen wirtschaftsliberaler sein. Und die anderen waren leise. Aber ich habe das Gefühl, da ändert sich gerade was.
Aber bitte, eine Frage muss ich noch stellen als Parteienforscherin.
Ja.
Weil sämtliche Populismusforschung bis hin zur Konrad-Adenauer-Studie sagt ja, Leute, ihr werdet euch selber kaputt machen, wenn ihr euch in der Art, wie ihr sprecht, also in der Rhetorik, aber auch in den Forderungen immer weiter versucht, am rechten Rand, also sprich bei den extremistischen Parteien, zu orientieren, um zu denken und das will ich niemandem absprechen, dass das Ziel ist, wir wollen die zurückholen in eine demokratische Partei. Frau Klöckner hat ja sogar mal gesagt, ihr kriegt hier alles, was ihr wollt, nur demokratisch. Wo ich dachte, oh krass, das ist aber eine sehr steile
These. So ein Tweet, den man schnell wieder löschen muss.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist ja wirklich genau die Frage, warum mache ich denn immer mehr vom Gleichen, wenn ich merke, es funktioniert nicht? Und das war ja schon bei der Bundestagswahl wirklich eindrucksvoll. Da wurde von einem historischen Ergebnis gesprochen, weil ich die 28% mit den 21 von vor 3 Jahren verglichen habe. Aber wenn ich sie mit vor 3 Monaten verglichen habe, habe ich 6% eingebüßt seit der Ausrufung von Neuwahlen. Und was lag in den 3 Monaten? Ein ziemlicher Shift in der Art, wie ich gesprochen habe und welche Themen ich hochgezogen habe.
Ich glaube, das ist die Gretchenfrage der CDU, die du hier gerade gestellt hast. Und ich habe nur eine halbe Antwort und ich weiß nicht, ob sie dich zufriedenstellt und die, die zuhören. Mein Eindruck, warum das trotzdem immer wieder passiert, obwohl Forschung Land auf Land ab weltweit immer wieder, die übrigens auch gelesen wird. Mir ist das völlig bekannt und also dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass diese Forschungen im Konrad-Adenauer-Haus rezipiert werden.
Ja, die haben selber super zusammengefasst.
Die lassen Leute da Sachen machen. Also es ist nicht so, dass man es einfach nicht mitbekäme, ja. Ich glaube, der Grund, warum es trotzdem immer wieder passiert, ist, weil so ein bisschen sich ein Problem eingeschlichen hat. Nämlich, dass man den Eindruck hat, nichts anderes hilft ja auch. Also alles andere hilft ja auch nichts. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ein führender CDU-Politiker hat zu mir immer gesagt, Frau Roschenbach, das ist toll. Sie, diese Parteienforschung, Populismusforscher, sie kommen immer und sagen, was wir alles nicht machen sollen. Wir sollen nicht so reden wie die, wir sollen nicht nach rechts rücken, wir sollen dies nicht, das nicht und so weiter und so weiter. Kommen Sie doch mal bitte und sagen Sie mir, was ich machen soll. Und dann ist man im ersten Moment natürlich verlockt zu sagen, ja, wir erzählen das doch die ganze Zeit, aber wenn man dann mal einen kurzen Moment drüber nachdenkt, denkt man, ja, so ganz so ist es halt auch nicht. Also wir können natürlich ein bisschen ein paar Tendenzen aufzeigen. Ich kann in konkreten Politikfeldern sagen, was wäre nötig, um Menschen, die sehr viel Deprivationspotenzial sozusagen mit sich herumtragen, die sich also benachteiligt fühlen, die Statusängste haben, die das Befürchtung haben, dass sie Dinge verlieren könnten im Leben. Was kann man tun, um denen zu begegnen? Das ist aber oft sehr mühsames Geschäft. Das ist Demografiepolitik, also wie schaffe ich es zum Beispiel in Regionen, wo wenig Menschen leben oder wo sehr viel Überalterung herrscht, wieder Menschen anzusiedeln, Leben in diese Strukturen zu bringen. Wie schaffe ich es, Regionen, die strukturschwach sind, wieder aufzuwerten? Das sind hochkomplexe Fragen und vor allen Dingen sind das keine Themen, die man politisch bearbeiten kann bis zur nächsten Landtagswahl.
Ja,
sondern das ist eigentlich ein Thema, da macht man heute ein Papier und dann kann man sagen, jetzt können wir mal 10 Jahre lang Demografiepolitik machen. Und dann gucken wir, ob es was gebracht hat. Und das ist, glaube ich, das Problem an diesem, es hilft ja irgendwie alles nichts, weil man natürlich nach was sucht, was jetzt hilft. Was schnell hilft, was die absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt verhindert. Und nicht nach was, wo ich sage, ja, dann haben wir vielleicht in 10 Jahren nicht mehr 42% AfD-AnhängerInnen, sondern von mir aus nur noch 21% in Sachsen-Anhalt. Das ist aber so fern und das erscheint so weit weg, dass, glaube ich, die Verlockung total groß ist nach so kurzfristigen politischen Geländegewinnen. Also dann doch mit dem Bulldozer da rein und wie Merz es eben bei dieser Abstimmung im Bundestag damals gesagt hat, wir machen jetzt keine Kompromisse mehr, ich halte das für richtig, wer zustimmt, ist mir egal. Dass sich das auch nicht auszahlt, läuft dann vielleicht am Ende in die Kiste rein, okay, dann hat es halt auch nichts geholfen. Aber ich glaube, es liegt zu wenig in der Kiste von was hilft.
Also aber die Kiste machst du jetzt nochmal auf für uns, ne?
Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, wir müssen zum einen erstmal mehr über das reden, was hilft. Mhm. Also da, wo wir schon wissen, dass Dinge etwas bringen, über die sollten wir viel, viel mehr sprechen. Ich glaube, was zum Beispiel ein Thema ist, wir sehen, dass Formate, ich bleibe mal erst im etwas abstrakteren, übergeordneten, helfen, wo Menschen wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen. Analoge Diskursräume, wo in der Dorfkneipe, in der Stadtbibliothek, irgendwo, von mir aus in der Turnhalle, Menschen Strukturen aufbauen, wo man zusammenkommt, wo das Gefühl entsteht, dass man nicht alleine ist. Dafür gibt es nämlich überragende Mehrheiten in der Gesellschaft, hat Maureen Cummen sehr schön rausgearbeitet, das Institut, damit, dass man sich Zusammenhalt wünscht. Es gibt eine große Mehrheit von Menschen, die wünscht sich mehr Zusammenhalt, die wünscht sich mehr gemeinsam. Sie glaubt nur nicht mehr daran, dass es den Leuten auf der anderen Straßenseite auch so geht. Und die Kunst ist, kriegen wir die wieder in einen Raum? Kriegen wir die zusammen, dass die plötzlich an einem Tisch sitzen und merken, wir haben eigentlich sehr viel gemeinsam. Wir gucken in eine Richtung.
Das ist ja das Phänomen pluralistische Ignoranz, heißt das in der Sozialforschung. Ne? Dass ich denke, die anderen wollen nicht, die anderen denken, ich will nicht. Und dann unterschätzen wir uns die ganze Zeit.
Absolut.
Und sind in so einer vorausschauenden Verzweiflung.
Oder auch das finde ich menschlich. Ne? Das geht mir manchmal auch so. Du kennst das bestimmt auch. Manchmal steht man da und denkt, man ist ganz alleine. Ja. Und da ist keiner, der es so sieht wie man selbst. Und es gibt eben Menschen, die stärkere Resilienzstrukturen aus sich selbst heraus mitbringen, sich selbst dann das Gegenteil zu beweisen. Ja? Mhm. Aber es gibt eben auch ganz viele, bei denen das nicht so einfach ist. Und aus guten Gründen oft, weil der Alltag es vielleicht gar nicht hergibt, dass man sich über sowas dann auch noch Gedanken machen könnte. Ja? Wir machen das beide berufsbedingt sozusagen, ein großes Privileg. Das können aber ganz viele andere nicht. Also ich glaube, wenn Politik das schaffen würde, gemeinsam mit anderen, da geht es um Zivilgesellschaft, auch um lokalen Journalismus, also mit wem kann man eigentlich Allianzen bilden, vielleicht auch anstrengende Allianzen, um solche Räume zu schaffen, um wieder Menschen miteinander mehr ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, ein zweiter Punkt, der dabei auch wichtig ist, zumindest ist das was ich im vergangenen Jahr, wir haben ja ein Buch gemacht, Corbinian Frenzel und ich, über Debattenkultur und wir hatten...
Defekte Debatten heißt das.
Genau, genau. Dankeschön. Ja. Wir hatten über 60 Veranstaltungen dazu. Mhm. Von Kiel bis Freiburg, von Köln bis Leipzig. Es gab ein Rieseninteresse. Aber was ich überall rausgehört habe, ist, dass die Menschen sich wünschen, dass solche Gesprächsräume nicht gleich, ich nenne es mal, instrumentalisiert werden. Mhm. Ich mache ein Beispiel. Ein Mann hat zu mir gesagt, wissen Sie, warum kommt der Abgeordnete, ob jetzt Landtagsabgeordneter, Bundestag, ist ja egal, warum kommt der nicht einfach so mal Mittwochabend in die Kneipe? Und setzt sich einfach mal auf zwei Bier dazu. Wieso muss der immer vorher Plakate aufhängen und sagen, ihr Abgeordneter kommt? Warum macht er dann direkt daraus wieder einen Instagram-Post oder einen Facebook-Post? Wieso kann der nicht einfach mal kommen und mal eine halbe Stunde ein Bier mit uns trinken? Und diesen Gedanken fand ich sehr spannend. Ich weiß, habe viel Verständnis dafür, warum der politische Alltag oft so organisiert ist, wie er organisiert ist. Aber ich würde, glaube ich, denken, es könnte sich lohnen, wenn PolitikerInnen sich davon mehr trauen, einfach erstmal da zu sein und darauf zu setzen, dass sich das im Dorf oder in der kleinen Stadt rumspricht, der war Mittwoch in der Kneipe. Hm. Hör mal, ich wusste gar nicht, was los. Der hat da einfach mit uns da einen Schnitzel gegessen. Schnitzel. Und der war einfach da. Und darauf zu setzen, dass das diese Art von Verwunderung, von Irritation aber was auslöst, dass Menschen sich plötzlich gesehener fühlen, gehörter fühlen und nicht, weil man daraus natürlich wieder den nächsten Post machen kann, sondern weil man wirklich hören will, was die Leute erzählen.
Da gehört ein Stück weit Bürger sein, also als Qualität, ne? Kompromissfähigkeit, hast du angesprochen, Bürger, Bürgerinnen sein, weil ich sollte den ja auch nicht sofort anschreien.
Wie soll ich und ich sitze essen? Da, natürlich sitzt du da als Bundestagsabgeordneter am Ende des Abends, also das bleibt dein Amt, aber du sitzt da ja auch in der Regel als Bewohner des Wahlkreises, womöglich als direkt gewählter Abgeordnete. Also ich glaube, es geht erstmal darum zu fragen, also auch Stichwort Elitenskepsis, versucht das jemand gleich schon wieder für seine Zwecke auszuschlachten? Oder ist er erstmal interessiert oder sie an dem, was ich hier zu erzählen habe, was uns hier bewegt? Und wie oft passiert sowas eigentlich? Ich erlebe auch häufig, und das muss man auch aufpassen, weil das reiht sich schon fast ein in so ein Elitenbashing, das ich aber gar nicht betreiben will. Ich glaube, auch dafür gibt es oft gute Gründe. Ich erlebe, dass Menschen aus Parteien sich gerne natürlich in Settings bewegen, wo vor allen Dingen Menschen aus ihrer Partei sind. Und nicht unbedingt dahin gehen, wo es weh tut, wo man nicht sofort mit offenen Armen empfangen wird, wo man nicht sicher sein kann, dass einen die Leute wählen. Aber auch davon, glaube ich, bräuchte es etwas mehr. Man kann das eine nie außer Acht lassen. Parteienmitglied sein oder Abgeordneter sein heißt immer auch die eigenen Leute natürlich zu adressieren. Aber vielleicht kriegt man ein besseres Verhältnis hin, dass auch das andere stattfindet. Und also ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte.
Okay, also in der Kiste drin habe ich echte Räume.
Analoge Orte, ja.
Und dann die Bereitwilligkeit, sich irritieren zu lassen. Also so zu sagen, ich gehe
auf beiden Seiten.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Ja, das auf jeden Fall.
Was würdest du noch reinpacken?
Ein paar Sachen haben wir eben schon so angerissen. Ich glaube, dass Politik über ihre Verfahren nachdenken sollte. Also die Frage, wie können wir gefundene Kompromisse schützen? Wie können wir ihnen irgendwie mehr Beständigkeit geben, ohne uns damit selbst zu lähmen? Darüber würde ich mir ein paar Gedanken wünschen. Es muss am Ende nicht das sein, was ich vorgeschlagen habe. Also, dass man sagt, wenn man was geschafft hat, dann bleibt es auch erstmal so. Aber vielleicht gibt es andere Ideen. Aber ich glaube, darüber sollte man es lohnte sich, darüber nachzudenken, wie man das machen kann. Ich glaube, wir brauchen im Journalismus eine Debatte über die Frage, wie berichtet man über politische Aushandlungsprozesse? Also, wann ist Aushandlung Aushandlung? Wann ist Streit Streit? Und welche Verantwortung haben wir? Ich finde auch da, du hast eben den schönen Begriff genutzt, man unterschätzt sich wechselseitig häufig oder miteinander. Das passiert ja auch im Journalismus. Man kann ja manchmal den Eindruck haben, als fänden die Leute diese ganzen Medien einfach nur noch schrottig. Mhm. Dabei zeigen die meisten Studien, dass wir immer noch überragende Vertrauenszuschreibungen haben, gerade in öffentlich-rechtliche Medien. Die Leute sind auch klug und unterscheiden. Sie sagen vielleicht, ich lese ganz viel auch Springerpresse, aber mir ist schon bewusst, dass die problematischer sind als andere oder so. Also die Leute reflektieren auch, was sie da lesen. Und da würde ich auch denken, man darf nicht unterschätzen, wie viel von dem, wie wir die Welt wahrnehmen, eben immer noch über diese medialen Kanäle stattfindet. Ja, Menschen sind ganz viel online und wir haben bestimmte Milieus, die funktionieren nur noch in so alternativen Medien. Und da reinzukommen ist irre schwer. Aber wir haben immer noch eine überragend große Mehrheit von Menschen, die über Kanäle, was weiß ich, von der Tagesschau auf Instagram bis zum Deutschlandfunk frühmorgens, über andere Wege diese Welt erfahren. Und das ist, glaube ich, der Verantwortungsraum, über den man auch noch mal sprechen muss, dass nicht alles, wo ausgehandelt wird, wo Kompromisse gefunden werden, nur doofer Streit ist oder nur funktioniert nach diesem Horse Race, wer war gut, wer war schlecht, wer gehört jetzt abgeschossen und wer hat sich für Höheres empfohlen. und auch die Frage, dass man also ich hatte ja dieses Zitat gebracht, Einigkeit ist keine Neuigkeit, dass wir Menschen brauchen und da würde ich nicht nur die Politik in der Pflicht sehen, sondern auch uns, auch andere, die sagen, nee, Einigkeit ist eine Neuigkeit. Es ist immer lohnenswert zu sagen, wenn es sehr unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Positionen miteinander gelungen ist, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen. Der ist nicht immer gut. Also manchmal gibt es schlechte Entscheidungen, die überraschend was Gutes produzieren. Manchmal gibt es gute Entscheidungen, es kommt trotzdem was Schlechtes dabei raus. Aber es ist immer es ist jetzt sehr normativ, aber nach meinem Dafürhalten zu begrüßen, wenn Menschen sich gemeinsam auf einen Weg machen, als dass sie stehen bleiben und sagen, nee, wir finden hier keine Lösung, wir finden keinen Weg, wir haben keine Kompromisspotenziale. Weil in der Regel dann eigentlich Stillstand folgt. Also dann bleibt es so, wie es ist und klar, man wird auch für den Status quo immer VerfechterInnen finden, die sagen, ja, ist auch gut so.
Bis es dann halt schrappelt.
Ja, genau, und alles aber im Regelfall würde ich denken, ist es so, dass uns das eben irgendwann auf die Füße fällt. Mhm. Und dafür zu werben, ist, glaube ich, leichter gesagt als getan, weil ich, es menschelt zum Ende hin, schon auch selber zugeben würde, dass auch mir das nicht immer leicht fällt. Mhm. Dass ich auch manchmal echt das Bedürfnis habe zu sagen, nee, ich möchte jetzt hier nicht schon wieder so einen scheiß faulen Kompromiss machen müssen oder einen, der sich im ersten Moment zumindest faul anfühlt, sondern man versucht es so, die eigene Position mit allem, was man hat, da durchzusetzen. Und meistens, wenn man sich dann doch drauf einlässt, aber im Nachhinein merkt, dass das schon ganz gut war, dass man das jetzt gemacht hat.
Ja, ich fühle mich manchmal so zurückerinnert an Schulfächer, die ich nicht alleine gewählt hätte, Statistik oder so. Und dann im Endeffekt, naja, gut, okay, war nicht schlecht, so auch mal die Welt anzugucken.
Ja, und ich meine, der größte Witz an der ganzen Nummer, wenn man über Kompromisse redet, liebe Maya, ist doch eigentlich, ey, wir machen jeden Tag so viele davon. Mhm. Also wenn ich jetzt verfügen würde, jeder in Deutschland hängt sich mal ein Blöckchen um den Hals und nimmt einen Stift mit und muss jedes Mal einen Strich aufs Blöckchen machen, wenn er oder sie gerade einen Kompromiss gemacht hat. Ich bin mir sicher, der Block wäre abends so voll. Also vom Moment, was weiß ich, snooze ich den Wecker noch weiter und mache damit dann selber mit mir einen Kompromiss über die Frage, wie lange ich noch im Bett liegen bleibe, bis zu, was weiß ich, wenn man Kinder hat, was gibt's heute zum Abendessen, nehme ich die Quengelei in Kauf, dass keiner Bock auf Brokkoli hat oder mache ich Brokkoli? Also Kompromisse konstituieren unseren Alltag so fundamental, dass es eigentlich verrückt ist, dass wir irgendwie nicht hinkriegen, dieses Prinzip, mit dem wir eigentlich alle ganz gut im Leben durchkommen und versuchen, unseren Alltag zu bestreiten, auch in anderen übergeordneten Kontexten, in Politik und so, stärker sozusagen als was Gutes zu sehen.
Das nehme ich jetzt als Schlusswort mit, weil ich glaube, es ist bei all dieser Sorge, dass die Stärkeren sich jetzt einfach durchsetzen. Manchmal ist es ja leichter zu sagen, wir arbeiten jetzt zusammen, wenn von außen richtig Druck kommt. Also vielleicht dann diese Schicksalsgemeinschaft mal aufleben kann.
Absolut.
Gerne gekoppelt mit dem Versprechen, danach wird Chancengerechtigkeit wiederhergestellt. Weil ich glaube, dann ist diese Angst weniger, dass in dem Moment halt einfach ein paar ihre Rechte durchziehen und Krisengewinnertum dann normalisiert wird. Weil das Schöne ist ja, wenn die Dinge, und ich fand das wirklich, zog sich ja durch, ne, dieses konsultiert werden, dass das eine Voraussetzung dann dafür ist, dass ich ein gewisses Verständnis und auch mehr Akzeptanz für bestimmte Regeln entwickeln kann, dann trage ich sie selbst. Dann muss die Kontrolle in Gesellschaften nicht so ausgeprägt sein, damit die Kooperation funktioniert. Und das ist ja eigentlich das freiheitliche Moment auch, was in Demokratien mitschwingt. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das mit dem Gönnen, dass andere auch mal den längeren Streichholz haben, zusammenkriegen, dann können wir doch noch einiges bewegen.
Volle Zustimmung.
Danke dir, Julia.
Ich danke dir.
So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, einem Science-Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden. Und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit, aber auch über Feedback oder Wünsche, welche Themen ihr mal neu denken möchtet oder welche Gäste ihr dafür besonders prädestiniert findet. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt neudenken@mission-wertvoll.org. Hoffentlich bis auf ein nächstes Mal.